Und dann hat er mir im Keller entdeckt mit einem Glas in der Hand. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist Standoff. Also entweder kann ich was hier ändern oder bin ich einfach raus.
Weg.
Bin ich raus. Ich musste ein ganz für mich neues deutsches Konzept entdecken. Und das heißt Neid. Das kennt man nicht aus den USA. Das war wirklich viel. Also mit halt Tantris und TV und Buch und bla und die ganze. Und irgendwann mal glaube ich, ja, die Leute sagen, ja, hey, reicht mir jetzt. Ja, fuck that guy. Aber halt, ich habe einfach nie aufgegeben. Und ich bin ein bisschen wie eine Rottweiler. Wenn ich an irgendwas beiße, dann ist es, dann bleibe ich einfach dran. Ne? Aber was mich wirklich so krass auf den fucking Sack geht, ja, bei die ganze Spacko-Sommeliers, vor allem die, die nur dieser Mager-Scheiß saufen wollen.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner, das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich bin Maximilian Zankl und begrüße euch heute wieder aus dem So Vienna, aus der Bianco Suite. Alles weiß hier, außer die Couch. Zu Gast habe ich heute eine der schillerndsten Figuren und Persönlichkeiten der deutschsprachigen Sommelerie und Gastronomie. Ich habe heute Justin Leone da. Herzlich willkommen. Schön, dass du nach Wien gereist bist und mit uns heute, oder mit mir vor allem heute, ein bisschen Zeit verbringst.
Ja, claro. Servus. Na, ist schön, dass ich hier sein darf. Im schönen Wien. Mag ich.
Du weißt, siehst ja nichts mehr. Es ist ja schon finster und grau.
Na, sieht man nichts. Aber es ist eine geile Stadt.
Ja?
Ja, mag ich gern.
Kommst du öfters nach Wien?
Ja. Ja, du, ich versuche halt meine vierte Sprache zu lernen. Wienerisch. Also.
Aber
ich habe schon Bayerisch hinter mir, aber.
Bayerisch hast du schon durchgemacht?
Ja, ein bisschen, ja du.
Ein bisschen.
Am Anfang im Tantris in die gute alte Zeit, anders ging's ja nicht. Also musste man ja.
Du, damit wir mal allen Zuhörer und Zuhörerinnen mal sagen, wer du eigentlich bist. Du bist ja schon ein alter Hase der Branche, das darf ich ja so sagen, oder?
Ja, so alt bin ich noch nicht.
Aber für ja, die Branche bist du schon lange dabei, oder?
Ja. Jetzt, puh. Ich habe mit 20, also in den USA, mein Fake-ID mit 20 schon mal angefangen, also mich mit Wein zu beschäftigen. So ja, Ende November wird dann 24 Jahre. Eieiei, wenn ich das so sage.
24 Jahre Gastronomie?
Doch ein alter Sack. Nee, also mit Wein beschäftigt, aber eigentlich, ah nee, stimmt's. Als ich von der Laden, wo ich meine erste gescheite Weinflasche gekauft habe, mit diesem Fake-ID, bin ich ein paar Wochen später dahin gegangen mit meiner echten ID und wollte einen Job haben.
Okay, und den so. Hast du bekommen?
Ja, aber ich durfte noch nicht also Wein verkaufen, weil natürlich, ich war ja Minderjährige, also ja. In den USA, ne, 20. So, ich bin einfach als ja Host, also vorne einfach habe ich so angefangen, also die Leute zu platzieren und so, ne? Und immer bei mir unten von der Computer da, immer so ein Buch offen gehabt und immer gelesen und quasi, ja, immer am Lernen gewesen.
Aber
so,
Entschuldigung, ja. Die Frage, aber was hast du dann verkauft in dem Weinshop, wenn das nur Wein dort gab?
Es war kein Weinshop dort, doch, aber das war ein Multi-Ding. Also das war Weinshop und Restaurant und Bar. So, es war ein bisschen alles auf einmal.
Okay, sie hatten schon eine Aufgabe für dich auch.
Ja, genau.
Die legal war quasi.
Legal, genau.
Eine legale Aufgabe.
Letzte legale Sache, was ich gemacht habe, glaube ich.
Du, bevor wir uns auf andere Geschütze gefasst machen, die du uns mitgebracht hast, hat unser Schaumweinpartner Schaumweinkontor einen Champagner uns zur Verfügung gestellt.
Du, ich habe mich schon mal gewundert, wann die Champagner kommt, Mann.
Ja, ich bin da.
Ohne Champagner geht ja gar nichts.
Na, drum starten wir mal an.
Na, gut.
Louise Brisson, Hälfte Chardonnay, Hälfte Pinot Noir. Côte de Bar, ganz im Süden der Burgund. Bio-zertifiziert.
Ich mag die Côte d'Ivoire echt gern. Das ist ein sehr spannender Bereich.
Ja, inzwischen gerade, gell?
Ja, absolut. Passiert ganz viel dort. Ah, ja, geilo.
Pfeift.
Knackig.
Knackig. Schön. Das, was sein soll, oder?
Aber mit Substanz.
Ja, es ist was da.
Weißt du, ich verstehe immer noch nicht, egal ob ich im Sternebereich arbeite oder in einer Bar oder was auch immer, Leute, die mir sagen, ich trinke keinen Champagner. Es gibt's gar nicht, oder? Also, das kann wirklich nicht sein.
Naja, sind das dann Leute, die sagen, sie trinken keinen Champagner, weil sie keinen Sprudel oder keinen Schaumwein im Allgemeinen trinken oder weil sie einfach was gegen die Champagner haben?
Ja, Sprudel halt. Aber gut, auf der anderen Seite kann ich verstehen, wenn halt die nur so Billo-Sprudel bekommen haben im Leben und das ist wie Batteriesäure mit Blasen drin.
Mhm. Und dann also, ein bisschen Zucker.
Ja, oder, viel Zucker. Oder so. Dann kann ich es natürlich verstehen, aber wenn man schon mal eine gescheite Champagner im Glas hat, also sorry, aber man kann nicht ja Nein sagen, außer wenn man sein Leben selber hasst. Also, dann ja vielleicht, aber mein Gott.
Das stimmt schon, gell? Du kannst auf Rotwein vielleicht noch verzichten, dann sagst du, okay, du hast jetzt keinen Bock auf irgendwelche Komplexität im Wein, ist auch alles okay, weil Rotwein kannst du halt alle Stücke spielen, viel besser, finde ich, wie Weißwein. Wenn du kein Weißwein trinkst, okay, dann trinkst du einfach keinen Wein, aber wenn du keinen Champagner trinkst, dann ist so, ja okay, da fehlt halt schon irgendwas. Da musst du nicht bald saufen dafür, aber so ein Glas Champagner ist einfach, das funktioniert schon sehr gut.
Boah, es
macht, und eigentlich immer.
Es macht wach, es macht wieder frisch, es macht wieder Bock. Ja. Es kann fast alles von der Essenseite begleiten.
Erregt.
Also ich meine, ja, aber ich mag nicht diese scheiß Magerzeugs, also die so straff sind, dass also
das wehtut.
Ja.
Nein, ist auch nicht geil. Das hat jetzt 2,7 Gramm Dosage. Ich mag das gerne. Chardonnay Taillé hat auch immer Dosage drinnen. Mhm. Und wenn es nur 1-2 Gramm sind, das ist immer auch ganz geil, weil so diese Zeit, wo alles nur wehtun muss.
Dosage ist für mich ein bisschen wie
das Salz. Das
Suppe, ja, das ist wirklich die Verbindung für mich. Das ist wie ein bisschen Restsüß in einem Moselkabi. Also das ist wie den Zucker in ein Daiquiri. Also das verbindet sich wieder den Rum mit dem Saft. Das ist die Mörtel zwischen den Steinen halt. Also das für mich muss ja sein.
Ja.
Also ganz straff und mager. Also diese Null-Dosage-Champagner, okay, kann man machen, aber das ist eher ein Essenbegleiter. Das kann man nicht saufen.
Voll.
Also meiner Meinung nach.
Vom Saufen, vom Trinken viel davon. Das haben so die Münchner Gastronomen so an sich, gell? So saufen zu sagen. Das haben wir gerade in der letzten Folge mit den Kollegen aus dem Wald, die waren nur saufen gesagt.
Hey, saufen ist eine traumhafte Situation. Wenn die Leute saufen, dann halt läuft ein Geschäft. Also.
Ja, stimmt auch wieder.
Aber gibt es einen Unterschied zwischen halt ordentlich, gediegen saufen und einfach blöd, einfach wegballern? Ja. Alles. Also gibt es einen Unterschied. Also ich sauf ja gern, aber halt aktiv und halt mit Gedanken und nicht nur so, Maul auf und rein. Also
nein.
Das ist ja, das kannst du mit Bier machen, nicht jeder Bier, aber halt nicht mit Wein. Also, ja. Und wenn du das mit einer Wein tun kannst, dann entweder bist du zu blöd oder ist der Wein zu scheiß.
Ja, ja, sicher.
Also, ja.
Das ist ein Zusammenspiel aus beidem. Hey Justin, du bist ja eigentlich, du sprichst 4 Sprachen, aber deine Muttersprache ist ja Englisch.
Ja.
Du kommst aus den Vereinigten Staaten.
Ich bin Kanadier zum Glück.
Boah, Gott sei Dank.
Ja.
Glück gehabt.
Ja,
also wäre sogar Amerikaner jetzt richtig gewesen.
Jetzt kannst du weiter zuhören.
endlich. Dann können wir das sogar detailliert eingehen. Also du bist Kanadier.
Ich bin Kanadier.
Du bist Amerikaner quasi, Nordamerikaner.
Ja, Nordamerikaner, ja, genau. Nordarmee, genau.
Nordarmee.
Aber mit europäischen Wurzeln, weil meine Mama Engländerin war und mein Papa Italiener war. So, und aus die Länder, also nicht nur, also dritte Generation, also wirklich da geboren auch. Und dann sind wir nach Südkalifornien umgezogen, als ich so ungefähr 8 oder 9 Jahre alt war. So, ich bin ein stolzer Kanadier, aber ich bin dort auch aufgewachsen. So, ich meine, ja, ich verstehe es auch. Aber ja, es ist jetzt wieder ganz cool, als Kanadier zu werden, ne?
Das ja, schon, gell?
Freut mich, ja.
Ja, ist ja, es wird ja auch einfach gemacht.
Wir waren immer so quasi wie die Österreicher zu die Deutschen, ne? Also die Kanadier war immer so die nette Nachbarn,
ja.
Aber das war's denn. Aber jetzt sind wir deutlich cooler. So, ich meine, ja, ich freue mich.
Jetzt ist deine Zeit. Jetzt
Jawohl.
Ist deine Zeit. Das heißt, jetzt bist du so lange in Deutschland und jetzt darfst du endlich wieder sagen.
Ja.
Kanada. Die Gastronomie hast du aber in Kanada nicht wirklich gehabt, du hast vorher schon erzählt. Das war in Amerika, also die Staaten.
Chicago.
Wie lange hast du in Chicago gelebt? Chicago ist eine Riesenstadt, die soll ja auch richtig geil sein.
Ist eine sehr geile Stadt.
Also ich bin einmal nach Chicago geflogen, war aber nie wirklich dort, sondern im Six Flags Park.
Flyover State, ja, Flyover City, ja, ja. Ja, ja, leider ist es oft mal so Illinois, aber es ist halt the second city, weil das ist immer so ein bisschen im Schatten von New York, also von Größe. Und
ja, liegt auch ein bisschen anders, liegt zentral halt.
Genau, genau. Und ja, also außenrum ist ja gar nichts.
Ja.
Muss man auch sagen.
Ich war in Wisconsin da immer.
Ja, also Getreide und Kühe. Also ja. Im Illinois. Okay, außer die großen
Und Six Flags Park.
Und Six Flags, Great America, jawohl.
Wow, das war ein richtig geiler Park.
Ist schon.
Ja,
aber Chicago ist wirklich geile Stadt, ja.
Ja, wie lange warst du da gastronomisch?
Ja, ich bin in Chicago so 9 Jahre lang, glaube ich.
Hast du gelebt 9 Jahre in Chicago?
Ja.
Geil.
Oh, das war nach der Uni-Zeit halt. Ne? Ich war mit meinem Rockband unterwegs nach der Uni, habe auch im Los Angeles gewohnt und dann sind wir dann endlich mal zurück nach Chicago. LA ist halt LA. Das ist eine ganz andere Welt. Also wenn du sagst, dass die Österreicher sagen, naja, Wien ist halt nicht Österreich oder Wien ist was anderes, wie die Franzosen sagen, ja, Paris ist nicht wirklich, LA ist halt ein Universum für sich und
ja.
Das ist auch eine sehr schwierige
Manche Thema. Sagen, dass LA so das Epizentrum an Heuchelei ist.
Ja, ist wirklich, also LA kann dich wirklich auffressen und rausspucken, also ganz schnell, ne? Weil alle gehen mit ganz großen Träumen.
Aber lacht dir dabei noch ins Gesicht.
Ja. So. Ja. Oh. Und dann irgendwann mal ist es klar, dass halt, wenn du selber nach LA gehst, es ist eine blöde Versuch. Weil wenn du wirklich LA gehörst oder die Szene dort, dann bist du da hingebracht. Aber ist alles okay. Wir haben vieles gemacht und das hat Spaß gemacht. Aber dann sind wir zurück nach Chicago, diese andere Markt, also zu versuchen. Und dann halt habe ich Wein entdeckt und dann, das war's.
Du hast jetzt von LA nach Chicago eher über die musikalische Ebene ist es gekommen, oder wie?
Genau.
Du kommst eigentlich aus der Musikbranche.
Ja.
Der Wein ist erst mit 20 oder Getränke erst mit 20 dazugekommen. Das andere Herz schlägt ja für Musik.
Genau. Ja, ich bin als Kanadier und auch so eine kleine Klugscheiße. Also ich war ziemlich jung auch in meiner Schule gewesen. 1,5 oder sogar 2 Jahre ist schon zu schnell, sag ich mal. So, ich bin sehr jung in der Uni gewesen. So mit 17 bin ich in der Uni. Und dann, deswegen bin ich schon auch ziemlich jung, als ich raus war. Und dann habe ich erstmal Wein dann mit 20 entdeckt. Aber von meinem Papa, also Italiener gewesen, also er hat nichts Großartiges getrunken, immer derselbe Scheiß. Und das war echt ein Billo-Ding. Aber immerhin, ein Glas Rotwein zum Abendessen war ja Pflicht.
Ja, das ist so. Italien schon auch, gell? Italien und Frankreich, das ist so.
Ja.
Da steht eine Flasche Rotwein am Tisch.
Absolut. Das ist,
und nicht, weil du dich anzaufen willst, sondern einfach, weil es zum Essen dazu gehört.
Flasche Rotwein. Steht neben der Salz und Pfeffer genauso. Ne?
Ja, genau. Da steht jetzt nichts Großes, aber da steht einfach ein Wein.
Ja. Und so, das war schon mal für mich so eine, das war immer dabei. Und so, das war für mich nicht was Fremdes, aber das erste Mal, was ich wirklich Geiles getrunken habe, war natürlich was ganz Fremdes, weil das hat nicht nur nach leicht vergorener Traubensaft geschmeckt, sondern ganz andere Zeugs.
Ja, sicher.
Und das ist eigentlich genau, was ich für dich gebracht habe, weil ich glaube, anders läuft das mal im Podcast, wo der Gast kriegt irgendwas Blindes, aber jetzt schenke ich was Blindes ein für der Gastgeber hier. Und schau mal, was du halt findest. Aber jeder Wein hat eine krasse Bedeutung in meinem Leben.
Deswegen. Aber willst du bei Rot anfangen oder weil du sagst Rot sein oder soll ich bei Rot anfangen? Oder?
Ja, das ist halt für mich chronologisch.
Passt, okay, super, alles gut.
So, wir machen wie im Burgund beim Verkosten erstmal Rot und danach Weiß. Was auch cool ist, also Leute denken, dass Wein immer so eine geradlinige Ablauf haben soll. Aber merkt man auch, wenn man halt Rotwein erstmal trinkt und dann Weißwein, wie wirklich brillanter die Weißweine sind danach. Ne? Also es ist echt eine interessante Nummer. So, ja.
Sehr gut.
Was denkst du?
Wir sind in der alten Welt.
Ja, ein bisschen pferdestallig.
Ja, stinkt ein bisschen, stinkt ein bisschen europäisch.
Ja, auf alle Fälle.
Ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen was, Pyrazin relativ viel auch da. Ist das Paprika, dann hast du einfach so Cabernet, es kommt Vollgas durch.
Mhm. Sehr gut, ey, der kann was.
Der Wein?
Du.
Was, ja, das hättest du mal gelernt, oder? Nein, das sind so die Basics. Wenn du Pyrazin schmecken kannst, dann hast du schon die halbe Miete.
Ja, ja.
Oder
ja,
ist
ja.
Es so? Da kannst du ein Ausschlussverfahren am Ende des Tages.
Absolut.
Ja. Das ist ja keine Doktorarbeit, muss man auch sagen.
Das ist halt üben. Es ist viel üben und es ist. Und
viel trinken.
Ganz viel trinken, ja. Aber das gehört dazu. Man muss einfach alles Mögliche probieren und wirklich ganz aktiv trinken, dass man alles im Kopf hält.
Für mich schmeckt das ganz klassisch Bordeaux. Also linkes Bordeaux, versuche ich zum Trinken auch irgendwie angefangen.
Ja.
Also so habe ich Rotwein angefangen, so hat mir Rotwein Spaß gemacht. Linkes Bordeaux, ich könnte jetzt aber nicht genau sagen, welcher Produzent.
Ja.
Ich glaube, dass es ein kühlerer Jahrgang auf alle Fälle ist. Könnte auch 14 sein, könnte aber auch viel älter sein. Wir könnten auch bei 4 sein oder bei 8 sein. Weil das Pyrazin kommt ganz gut durch. Also ich würde jetzt nicht warmer Jahrgang sagen. Ist es viel älter?
Alles, nee, du hast alles richtig gesagt, außer einen kleinen Punkt, aber es ist sehr Bordelais und es ist 14.
Ja.
So, super. Super, super. Na, nicht schlecht, ha? Applaus.
Fangen wir mal staubig an. Ja. Die glauben das eh nicht, wenn sie das anhören.
Hey, es ist natürlich auch für mich super, wenn man halt zum Interview kommt und der gegenüber eine fucking Ahnung hat.
Naja, fucking Ahnung, wir haben jetzt gerade einen Bordeaux, linken Bordeaux, was ist
so? Na, das ist wichtig. Also wie viele Interviews wird man halt teilnehmen, wo gegenüber ist ja, also die haben keine Ahnung, was du halt im Leben machst. Also,
weißt du, was so lustig war? Ich war letztens auf einer Veranstaltung, das ist aber auch beim Essen so, und dann hat es gerade Königskrabbe gegeben und dann hat ein Teilnehmerin an den Tisch gesagt, ja, sie isst keine Krabbe, also Königskrabbe, ein unfassbar tolles Tier. Also unfassbar schmackhafter, auch ja. Voll geiler. Jeder redet von Hummer, ich finde Krabbe zum Teil fast geiler.
Als Kind war Königskrabbe mein Lieblingsessen.
Boah, gratuliere dir. Ich bin Erwachsener, ich darf es mir jetzt immer kaufen, selber, und darf es mir selber leisten. Und dann hat die gesagt, naja, sie isst ja keine Königskrabbe, weil die schaut aus wie so ein Insekt und darum isst sie es nicht. Und dann denkst du so, wow, Fachpublikum, ja?
Okay. Ja, großartig.
Großartig.
Ja.
Großartig. Oder ich trinke keinen Rotwein. Aha, und warum nicht?
Aha.
Naja, so, das wäre das Gleiche, so ähnlich.
Ja.
Aber ja, ich war kurz mal so, okay, wow, was für eine qualifizierte Aussage.
Ja, absolut. Ja, du kannst auch nicht zu deinem Familienarzt gehen, du hast ein Problem und dann sagt, oh, hast du eine Scheißerei? Ah, nee, sowas mache ich nicht. Ja. sorry, ist dein Job. Also, du musst ja alles auskennen. Das ist halt, nee, also super gut. Das einzige Punkt ist, es ist kein Bordeaux, sondern eine richtige Look-alike, aber es ist 2014 Master de Magasac.
Was ist es?
Aus der Languedoc. Master de Magasac.
Master de Magasac.
De Magasac.
De Magasac.
Das war mein Einstieg in die Welt des Weines. Ich habe mein Geld gespart als ganz armer, möchte gern Rockstar in Chicago. Also meine Familie war ja nicht so begeistert von meiner Entscheidung, als möchte gern Rockstar zu werden.
Ja, ich würde fragen, was war schlimmer entweder?
Ich würde, wenn ich in kein Symphonie gelandet bin, dann bin ich raus aus der Familie. Also das war wirklich so meine Mamas Einstellung quasi. Und die haben das echt durchgezogen, weil die waren nicht begeistert. Ich habe keine Unterstützung bekommen und ich war wirklich arm wie eine Sau. Und die anderen Band-Typen, die Eltern fanden das großartig. So, die haben ein bisschen was bekommen, ein bisschen Cola und so, und die konnten ein bisschen leben. Ich aber nicht. So, ich musste halt von das Geld, was ich für Benzin bekommen habe, weil ich habe eine der zwei Autos gehabt, wo wir auf Tour waren, bla bla, immer so 1 oder 2 Euro in die Tasche gesteckt und nicht im Tank gemacht. Und auf Dauer, dann hatte ich vielleicht ja 10-15 Euro zusammen. Und dann könnte ich mir 3 Flaschen von meinen ersten Inspirationswein kaufen können auf krasse Rabatt, also $5.99 pro Flasche. Und das war aus der Languedoc auch, aber das war die Le Mans, also von Pierre Clavel. Und als ich das probiert habe, mein Kopf ist ja fast explodiert, weil ich wusste, okay, es ist Traubensaft, aber plötzlich schmeckt es nach Pferdestall und Blut und geröstetes Fleisch und Beeren und schwarze Oliven und Kräutern. Und ich dachte mir, what the fuck passiert in einer Flasche Wein?
Mhm.
Und dann halt, als ich ein bisschen weiter in den Languedoc gegangen bin, weil damals war das auch sehr eine Preis-Leistung weg.
Was war das für ein Jahr circa? Wie lange ist es her?
Das war der Jahrgang 2000 von diesem Wein. Und das war so eben 2003.
Okay.
Dann habe ich ein bisschen weitergesucht und lange gedacht. Und dann habe ich dieses Weingut Master du Magasac entdeckt. Und ich habe die ganze Geschichte gelesen. Ist total verrückt, das Weingut, was er da gestalten hat und so. Also mit 33 Einzellagen, alle mit anderen Rebsorten bepflanzt, je nach Mikroklima und Boden. Alle Rebsorten auch von den besten Winzern bekommen. Also eine Rebschnitte. So, wenn er Grenache wollte, ist er zum Beaucastel gegangen, Mourvèdre von Pibanon, Pinot von Conti, Wurzelechte Cabernet von Aubryon und so weiter und so fort. Und alles da gepflanzt. Und das war für mich das absolute Wahnsinn. So, das war eigentlich meine erste große Liebe.
Also, ja, vor allem, weil das auch so diese Komplexität hat, so wow, wow, was macht er da?
Ja. Und
ja, dass du ein Getränk nimmst, du nimmst so einen Traum und haust es einfach, presst es ein. Was anderes macht es ja nicht.
Ja,
das du lässt es vergären und presst es dann ab und tust es halt dann lagern, die ein oder andere Art und Weise.
Ja.
Aber was da rauskommt, ist halt oft einfach wirklich irre, weil halt einfach alles sowas von unterschiedlich schmeckt. Auch wie du sagst, 33 verschiedene Weinberge, das schmeckt jeder Weinberg halt anders. Mhm. Also du fängst halt mal an, dass du checkst, dass ein Pinot anders schmeckt wie ein Bordeaux und ein Bordeaux anders schmeckt wie ein Carignan und ein Sangiovese schmeckt anders und ein Nebbiolo schmeckt anders. So fängst du halt mal an, bis du was dann auf Einzellagen gehst, aber das einfach ist, was dich mal so ins Hirn mal so scheppert. Oder du, ja, du fängst den Bordeaux an zu Wein zu, ich liebe zu Rot, ich bin Bordeaux ein bisschen entdeckt. Ich habe Glück gehabt, dass ein Chef von mir immer sehr groß war und immer tolle Bordeaux auch aufgerissen hat, damals in der Wintersaison mit 21, wie ich dort war. Das war auch so besonders, dass die Weingüter alle so anders schmecken und Jahrgänge so anders schmecken, warum der Jahrgang so schmeckt, warum das so schmeckt und das einfach absolut nachvollziehbar ein bisschen ist.
Ja, das ist halt,
wenn du ein bisschen drin bist,
endlos faszinierend. Das ist genau der Punkt. Und das ist auch die Schöne an unserem Beruf, ist halt, das ist auch eine endlose Geschichte. Also du reist durch Wein eigentlich über dein ganzes Leben und es wird immer, jedes Jahr ist es Unikat. Also schon krass.
Also super Wein, steht perfekt da. Ja, wird immer besser im Glas sogar.
Ja.
Finde ich, ist immer besser geworden. Boah, jeder Schluck.
Es ist auch aus der Magnum so.
Ja, noch, es wird gerade so. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt gerade Leine, die alle mit Coravel gezapft wurden, oder? Mhm. Das heißt, die Weine sind quasi wie frisch im Glas eingeschenkt.
Absolut. Und das ist genau der Punkt.
Das hat sich gerade richtig schön verändert.
Also, das ist halt.
Der Stinker, der ist weg.
Ja.
Pyrazin ist viel mehr weg.
Ja. Ja, absolut.
Also, du hast vorher dieses Bordelaise ein bisschen drin gehabt, das ist jetzt viel fleischiger geworden.
Ja.
Schmeckt ein bisschen, kann sogar so, ja, na, kannst nicht, aber.
Und deswegen so steht ein Sommelier am Tisch, weil halt, das ist genau das Paradebeispiel von was man selber auf einer Weinkarte nie bestellen würde. Außer wenn man halt vielleicht gerne die Sommerferien im Südfrankreich verbringt oder so. Aber außerdem, also das ist nie was man normalen Endverbraucher anspricht. Also der Name, die Gegend, weder der Flasche und Etikett. Also eigentlich gar nichts. Aber ja, das ist eine der geilsten Weine aus Frankreich. Das ist wirklich unser Beruf, die Leute zu überzeugen, dass die doch das genau probieren sollen. Aber das ist genau, was wir auch.
Gibt es, glaube ich, im Obauer noch ein paar alte Flaschen, übrigens, falls ihr es irgendwie hört.
Ja.
Weil der Alex Koblinger hat das sicher damals gekauft. Ja,
bestimmt.
Ich dachte mir, was ist das? Aber jetzt check ich das. Danke für die Erklärung auch.
Bestimmt, ja.
Da gibt es noch gleich ein paar alte Flaschen davon.
Geilo. Ja, die alten sind mega.
Ja, also eh so in der Reife mindestens, oder glaube ich sogar eher so die so zwischen 2005 und 2013 eher.
Ich habe alle Jahrgänge im Keller gehabt, außer der allererste. 78 fehlt mir noch. Aber okay, außerdem. Das
ist alle gesammelt.
Alles gesammelt und getrunken, auch alle Formaten möglich. Und der 82er aus der Jeroboam war für mich genauso groß wie alle Spitzen, die meisten Spitzen 82er Bordeaux. Also ganz großes Kino. Geil. Und damals hat ja nichts, es ist immer noch sehr Preis-Leistung halt, aber damals hat ja nichts gekostet.
Ja, wie die Bordeaux halt auch nicht eigentlich.
Ja, genau. Auch nicht. Auch
das ist aber Wahnsinn leider. Auch das nicht. Ist ja.
Ja, ja.
Das hat ja wirklich damals auch im Verhältnis nichts gekostet.
Nee, gar nichts. Petrus, ich habe immer noch die, also die Original-Einkaufspreise im Tantris, ne, also im Computer gehabt und halt 70er Petrus war im Einkaufspreis ja 50 Mark damals.
So bescheuert.
Also der Eichbauer Senior ist immer einfach mit seinem Auto durch Frankreich gereist, einfach geklingelt bei den geilsten Weingütern, Kofferraum vollgemacht und ist weitergefahren. Einfach so bei Conti, bei Aubryon, bei Lafite, schieß mich tot.
Ja, es waren andere Zeiten. Es waren ganz andere Zeiten.
Und es hat alles nichts gekostet.
Ja.
Keiner wollte die Weine haben.
Weil es hat keinen interessiert.
Na.
Die hatten anderes zu tun. Es waren andere Zeiten.
Ja, ja, ja. Also keiner wollte Conti auch. Die waren fast...
Keiner wollte Burgund.
Ja, du, die waren fast einfach...
Burgund hat er viel länger da, also nicht nur 70er, das hat er dauert bis in die Anfang 2000er eigentlich, bis er mal Burgund richtig angezogen hat.
Ja, die waren fast insolvent, Conti. Also die hatten echt keine Kohle und keiner hat irgendeinen Bock. Also ich meine, ja, ganz andere Zeiten damals, aber...
Meine ich schlecht für uns? Oder?
Ja, also ich habe das Glück, dass ich, glaube ich, die letzte Generation bin, die wirklich die Sachen ab und zu mal leisten können. Ja. Also von halt die große Sachen.
Vor allem als Junger. Jetzt sind wir da im Jahr 2003, hast du gesagt, oder?
Mhm.
Wie geht deine Geschichte weiter? Weil dann bist du bald einmal in die Sternegastronomie spaziert. Nämlich nicht nur Sternegastronomie, sondern mal drei Sterne.
Ja.
Also du hast in Chicago gearbeitet und hast ja nicht nur gearbeitet, du hast ja einfach im Alinea, spreche ich das richtig aus?
Alinea, ja.
Alinea?
Alinea, ja.
Im Alinea gearbeitet in Chicago. Ja. Gibt es das Restaurant noch?
Ja, ja. Immer noch für mich einer der besten Restaurants der Welt mit Abstand. Das ist quasi die Noma vor Noma. So ein bisschen, ja. Und ja, sorry René, aber ich finde Noma nicht so geil. Also,
ja, ist alles okay.
Sorry. Aber ich finde Grant Achatz ist auf jeden Fall einer der größten Genies und kulinarische Köpfe überhaupt, der jetzt in unserer Zeit lebt und so. Also das ist einfach Wahnsinn, was die da machen. Und da zu arbeiten war wirklich crazy.
Ja.
Aber es war auch diese heiße Zeit, was man auf Netflix kennt, also im Chef's Table Staffel 2 mit den Zungenkrebs, also diese ganze Geschichte, als er fast gestorben ist. Also seine Ärzte haben ihm 3 Monate gegeben, überhaupt zu leben noch. Und genau vor, zwischen und nach dieser Zeit war meine Zeit im Millennium. Mhm. Also das war wirklich absolut krank. Und Netflix hat nicht mehr 10% von der Wahrheit erzählt. Also alles, was wirklich da abgegangen ist und wie crazy das war. Aber auf jeden Fall.
Was meinst du mit crazy?
Ja, also das war für manche in die Küche zum Beispiel, also im ersten Tag, als wir alle wie Schafe so gehütet sind, in diesem Raum zu sitzen, dass der Chef uns auf Lautsprecher anrufen könnte von seinem Krankenhausbett, um zu erzählen, was da jetzt wirklich passiert ist. Weil wir dachten, dass er bei der Madrid Fusion, also kulinarische Messe war.
Mhm.
Aber er tatsächlich in New York bei Sloan Kettering lag, im Onkologie, beim Untersuchen. Und die haben ihm einfach gesagt, ja gut, das ist Squamous Cell Carcinoma Staffel 4, oder Stufe 5 gibt's ja nicht, so, ja. Es ist am Ende, du hast 3 Monate noch zu leben. Gibt's eine kleine Chance, wenn wir deine Zunge rausnehmen und irgendein Fleisch aus dein Po da rein irgendwie tun im Ersatz und die Hälfte dein Hals und alles und bla. Und er sagt, nee, dann lieber sterben. Also, nee, ich bin der Chef. Und dann hat er eine ganz innovative, aber nicht so getestete Möglichkeit in Chicago gefunden. Und dann haben die ihn wirklich geheilt. Aber das war crazy. Also jeden Tag. Und als er das so erzählt hat, das war für manche Küchenchefs der erste Tag. So, die sind da mit voller Flamme, so, jawohl, Alinea, best Restaurant der USA damals,
ja,
zu der Zeit. Und jetzt kommt der Chef und sagt, ich sterbe in 3 Monaten. Und dann, von dem Tag auf den nächsten Tag sind die Hälfte von der Brigade weg, weil die sagen, ey, fuck it, das Schiff geht runter, so, ich springe jetzt. Und dann hast du einen halb gestorbenen Chef, der 2-mal am Tag bestrahlt wird und Chemo nimmt und nichts schmecken kann mit die Hälfte seiner Brigade. Und du hast trotzdem 50 Kuvert, 26 Gänge oder 30 Gänge am Abend zu schicken. Das war richtig hart. Aber als er im Bett lag, hat immer neue große Blätter Papier, also aufgezeichnet mit die Pläne für die nächsten kommenden Tellern und die Serviceteilen, die er selber designt, um diese Ideen zu verwirklichen und wie das serviert sein soll, hat die alle in die Küche gehängt, dass wir jeden Tag so anschauen können, ja, was da denn next kommt. Obwohl im Hinterkopf steckt so, aber er stirbt. So, was sollen wir lernen eigentlich? Aber er hat einfach nie aufgegeben und sagt, nee, fuck it, Und ich habe auch einen Abend gesehen, kann ich nie vergessen, werde ich auch nie vergessen. Übrigens, der zweite Wein für dich, Blind, ist die Brücke, für wie ich zu Alinea gekommen bin.
Okay.
Ein Abend, und muss man auch wissen, also Alinea damals, ist es jetzt läuft ein bisschen anders im Alinea, aber damals gab es ein Esszimmer unten und zwei oben und ich war unten und gab es keine Musik oder so. Weil was soll man eigentlich für Musik spielen mit so einem verrücktes, also intellektuelles Essen mit ganz viel Theater und alles. Und ich habe nur so BOOM gehört und ich habe geguckt so eine Flur lang und stand alle Küche in einer Reihe, wie bei, wie sagt man auf Deutsch, so Firing Squad.
Mhm.
Also wie die
alle so beim
beschossen werden.
Ja, genau.
bei
einer Hinrichtung quasi.
Ja, so. Und der hat einfach geschrien wie ein erschossenes Reh, weil der nichts aussprechen konnte. Seine Zunge so geschwollen war, er konnte auch nicht reden. Oder hat einfach geschrien, weil der musste die ganze Zeit da stehen und die Küche anschauen, wenn die halt auch Scheiß bauen und konnte ja nichts sagen. Und für ihn, das war wirklich so wie ein Vulkan, also kurz vorm Platzen. Und dann hat er einfach geschrien, weil das hat ihm irgendwann mal gereicht. Und hat einfach die alle absolut zur Sau gemacht und gesagt, hey, wenn für euch, wie ihr jetzt arbeitet, weil es anscheinend so scheißegal ist, weil ich schon tot bin, dann schleicht ihr alle.
Ja, schleicht sich alle, ja, verpisst
euch. Verpisst euch, ich mag's alleine lieber. Und dann hat er seine ganze Brigade nach Haus geschickt, mitten in dem Service. Und mit seinen drei Sous-Chefs halb gestorben, die ganze Hälfte von den Abend geschickt. Also krank. Das habe ich, kann ich nie vergessen. Und das war meine allererste Erfahrung in Drei-Sterne-Bereich überhaupt. Also wie ich aber darauf gekommen bin, ist ja, musst du erst mal sagen, mir sagen, was es ist. Und dann kommt die Geschichte.
Es ist super bärig, ich glaube, es ist Pinot Noir.
Ja.
Mir ist fast ein bisschen zu fruchtig. Ich würde fast grob sagen, es erinnert mich kurz an Deutschland am Anfang. Ja, ist grob, ja. oder eben auch Amerika. Also Nordamerika, Pinot.
Hm. Ist tatsächlich eine sehr gute Aussage soweit, ja. Also ich meine, du bist schon mal auf die richtige Richtung.
Mir fehlt ein bisschen die Spannung fürs Burgund.
Ja, also...
Es ist mir ein bisschen zu weich gewaschen.
Ja, die Scheiße an die ganze Geschichte bei Blindverkosten ist halt, wenn der Wein jung ist und aus einem ziemlich warmen Jahrgang kommt, dann ist
es natürlich... Kann, wenn es Burgund ist, dann kann es 18 sein.
Oder
20.
Noch wärmer.
Oder 15, war sehr warm auch.
22.
So jung, okay.
So jung, ja.
Okay, genau. Jetzt, ja. 23 wäre auch sehr, sehr,
sehr, sehr heiß.
Aber zwei, ja. Ist es 22?
Ja, 23 wäre richtig bombastisch.
Weil die Leute ein bisschen gelernt haben auf 22, oder?
Du, ich finde 23 ist auch super. Aber die waren beide sehr warme Jahrgänge, aber halt 23 ist noch krasser. Aber 22, ja, also finde ich super, auch für die Gastro. Na, also.
Pop and Pool.
Ja, voll da, also sofort, bam, na. Und natürlich, die werden sich auch gut entwickeln. Aber was mich wirklich so krass auf den fucking Sack geht, ja, bei die ganze Spacko-Sommeliers, vor allem die nur dieser Mager-Scheiß saufen wollen. Sorry, aber Substanz ist ja gut im Wein und im Leuten und im Content. Also, die mögen halt diese mega schlanke, säuerliche, grüne Zeugs, wie halt manche ganz gehypte junge Winzer momentan in Burgund, ja, teilweise 6-7 Wochen früher als alle anderen ernten. Und das ist überhaupt nicht eine positive Sache.
Kennst du Perrick Bollet?
Ja.
Das könntest du mögen eigentlich.
Ja.
Das ist nämlich immer reif gelesen.
Ja.
Und wenn es warm ist, hat es halt mal
13, also Thomas Bollet und so, ja. Also,
nein, ich meine Perrick Bollet.
Okay, Perrick, ja.
Kennst du nicht oder schon?
Ja, habe ich getrunken.
Ist der andere Bollet.
Ja, genau.
Als Wollne.
Ja. Nee, also es muss nicht übertrieben reif sein.
Aber nein, die Reife so, das hat halt einfach jetzt 14 leider die Premier Cru-Lage, weil es eine warme Lage ist,
ja.
Weil es ein warmer Jahrgang ist,
ja.
Und weil es dann einfach erst reif war.
Ja.
Was soll ich machen?
Ja, kannst du nichts. Und grün ist nicht cool. Also
nein, unreif wird auch nie reif.
Nein, und das ist so eine Moderscheiß. Und die denken, dass alles, was super reduktiv und unfucking trinkbar sei, dieser überreduktive Bullshit.
Kannst du mir ein Beispiel nennen?
Kannst du alles im fucking Eimer schmeißen.
Kannst du mir ein Beispiel nennen?
Uff, soll ich mich wirklich jetzt ganz böse machen? Ja, aber
die soll der Zuhörer oder die Zuhörerin wissen, was du meinst, was du scheiße findest.
Okay. Ich weiß, es wird mich wirklich am Po beißen, weil ich würde die Typen natürlich irgendwann mal treffen auch. Und es tut mir leid im Vorfeld, aber gut, so ist es. Ist nur meine Meinung. Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins und normalerweise stinkt es auch. Aber gut. aber gut, also ich kann einfach Julian Hart nicht saufen. Sorry. Also.
Ja, du weißt, okay, ich dachte, wir reden über Pino.
Nee, aber zum Beispiel überreduktive Weinen allgemein. Säckinger kann ich nicht damit anfangen, also überhaupt nicht. Und im Burgund-Bereich, also gut, Charles Show ist für mich auch so eine Nummer, so, wenn das 7 Wochen zu früh geerntet ist, heißt nicht, dass es unbedingt cool oder innovativ oder interessant ist. Es kann einfach substanzlos sein. Und das ist auch natürlich problematisch, ja.
Vor allem in dieser Preisklasse.
Ja. Und nicht
jeder. Bei Säckinger tust du dir nicht weh. Das kostet Geld, alles gut, aber wir reden jetzt von Säckinger und Charles Lachaux.
Ja, genau.
Also das sind halt mal, ist ein Kleinwagen dazwischen.
Hunderte von Euro Unterschied.
Da ist ein Null hinten der Unterschied, manchmal sogar zwei.
Ja, genau. Und ich meine, hey, das ist eine Stilistik, das kann man mögen, aber ich rede nur von meinen, also was ich mag. Aber es heißt nicht, dass wenn man wirklich mit einer mittelmäßigen Lager den Wein einfach so reduktiv bis zum geht nicht mehr macht, dass das die neue Dauvenet ist. Sorry, aber...
Ja. Hast du den Eindruck, dass jetzt gerade in der Branche, dass das so wahrgenommen wird?
Ja, voll.
Charles Lachaux ist der neue Dauvenet, okay.
Du, ich denke, nee, also nicht unbedingt so, aber gibt's anderen, die halt ein bisschen so tun. Und ich meine, das ist wie eine schlechte Coasterie-Kopie manchmal.
Was ist dein Lieblingsweingut aus dem Burgund?
Also, aus emotionalen Gründen, es ist, was du im Glas hast.
Fuck. Was ist es?
Aber auf verschiedene Gründen. Also, als ich in Chicago war, ich habe immer zwei Jobs gehabt. Einen früh, morgens, mittags und einen abends. Ich wollte alles sehen, alles lernen und einfach Gas geben. So, die 18-Stunden-Tage war mir wurscht. Ich wollte einfach nur alles sehen. Und einer der Jobs war in einem Weinladen in Chicago. Randolph Wine Cellars, gibt's leider nicht mehr. Und der Manager war so ein arrogante Arschloch. Und ich war so eine kleine Bub. War so, glaube ich, 21 Jahre alt. Und dort tatsächlich zwei große Sachen passiert in meinem Leben. Der Chef sagte mir, ja, heute kommt irgendein Winzer aus Burgund vorbei. Ich habe keine Zeit dafür. Du musst ihm helfen. Ja, klar, gerne. Oh, mein Gott, große Chance meines Lebens jetzt. Ja, ich war so aufgeregt. So, ach, ja, Gott sei Dank, der ein Idiot ist, ja. Und das war der rechte Hand von Nicolas Portel, also damals von Nicolas Portel. Jetzt das Wein, was du im Glas hast, ist von Domaine de Belen, also sein Weingut, was er selber dann halt gekauft hat und so im 2008. Das ist die 2022 Beaune Premier Cru Le Touron. Mhm. So, ich habe Xavier mit dieser Verkostung geholfen und ich war so eine Nerd gewesen, also bin ich ja immer noch, aber ziemlich stark damals. Und ich wusste wirklich alles über Volnay und wo die Malz zu Hause waren mit Pousse d'Or, mit seinem Papa und dann im Nuit Saint-Georges mit den Ghost, Nicolas Portel. Und er sagte, wow, das ist schon beeindruckend, du aber kennst dich wirklich aus. Und ich sag mal, ja, ich liebe die ganze Scheiß. Und er sagt, ja, okay, well, falls du in der Burgund bist, komm mal vorbei, kannst du uns besuchen oder mit uns arbeiten, so. Ich sagte mal, ja, wann soll das passieren? Dann mein Abendsjob war in einem Bistro downtown Chicago. Und es war zu der Zeit, also vor wirklich die Chicago-Szene explodiert ist mit ganz viel Qualität und alles, wie bisschen wie, also wirklich wie Kopenhagen vor Noma. Mhm. Das war so ein bisschen wie Chicago vor Alinea. Mhm. Und damals waren die Weinprogramme oft mal von Vollidioten gemacht, also vielleicht der Barmanager, der null Ahnung von Wein hatte und am allerhöchsten Fall konnte eine beschissene Cocktail, der blaufarbig war, vielleicht machen, aber sonst gar nichts. Und ich musste immer mit dieser scheiß Weinkarte arbeiten und der hat keine Ahnung vom Wein gehabt. Und ich durfte, weil es Corporate war, keinen Wein probieren. Auch nicht am Tisch beim Aufmachen, weil das ist Drinking on the Job. Und somit kann man natürlich entlassen sein. Mhm. Weil gab es keine Definition für Sommelier. Ich war der erste Sommelier überhaupt in diesem Corporate-Ding.
Ja.
So, ich meine, es war quasi was Neues und keiner wusste halt, was abgehen soll. Und ich hatte so die Schnauze voll gehabt mit diesem Bullshit und dass ich nichts probieren konnte, auch nicht die Qualität von der Wein bestätigen könnte, dass eine korkig Wein rausgeht, war für die Firma völlig scheißegal, aber nicht für mich. Einen Tag gab es neue Weine im Keller, wieder ganz schlechte, weil der hat eine Verkostung ohne mich gemacht, und um die Weine zu kaufen, dass ich dann halt verkaufen musste. Und habe ich einfach dann gesagt, nee, fuck it, ich probiere jetzt die Weine durch. Und dann hat er mir im Keller entdeckt mit einem Glas in der Hand. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist Standoff. Also entweder kann ich was hier ändern oder bin ich einfach raus. Bin ich raus. Aber wie geil ist das denn, wenn ein Sommelier gefeuert worden ist für Wein verkosten? Geil. Also, das muss man erstmal schaffen. Und das hat tatsächlich die Regeln dort dann in der Zukunft geändert. Das war lächerlich. Aber auf jeden Fall war ich total deprimiert und so mal, ey, scheiße. Mein Herz wirklich gebrochen, weil das mein erster Sommelier-Job gewesen.
Ja.
Aber dann habe ich dann diese Visitenkarte angeschaut und sagt, ey, weißt du was? Ich gehe nach Frankreich. Sorry, wenn ich das sage, aber fuck all of you. Ich gehe. Und so bin ich dann nach Frankreich geflogen und habe ich meine erste Ernte gemacht in 2004.
2004, ja.
Für Nico. Und auch im Randolph Wine Cellars. Nicht nur meine erste Reise in der Burgund und um eigentlich Europa eigentlich gewesen, wo ich meinen ersten Geschmack von europäischer Kultur bekommen habe, als kleinen Volltrottel Nordami gewesen. Aber auch gegenüber von Randolph Wine Cellars gab es ein Restaurant, wo ein Typ gearbeitet hat. Genau mein Alter und genauso wie in meiner Stelle in der Küche. Ich war nichts. Ich habe quasi ja den Boden gewischt, mehr als ich natürlich Wein empfohlen habe in der Lage.
Ja, klar.
Aber gut, so ist das. Und war er genauso in der Küche in diesem Restaurant. Und ab und zu kam er zu uns an der Bar mit seinem Küchenchef, der auch eine voll besoffene Arschloch war. Und er hat immer so 3 oder 4 Jungs aus seinem Team mitgeschleppt, sich besaufen und dann ist abgehauen und die Jungs mit der Rechnung lassen. Und er hat natürlich kein günstige Weine bestellt. Also der hat schon mal einen teuren Geschmack gehabt.
Ja.
Und es hat mir so leid getan, dass ich versucht habe, immer so die Jungs ein bisschen zu rabattieren oder sonst was, ein bisschen besser zu machen. Und einer dabei war Dave Barron, der Jahren später der Sous-Chef im Millennium war.
Mhm.
Und der hat der General Manager Joe immer gesagt, hey, ich kenne diesen Sommelier, du musst ihn wirklich hierher holen. Der ist top. Und zu der Zeit war ich einfach in Burgund unterwegs und so.
Also wie viele Jahre warst du in Burgund?
Ich war eben so 4 und so 6 wieder.
Okay, so was hast du 2005 gemacht?
Geld gespart für meine nächste Burgundreise.
Ja, okay.
Tatsächlich, wirklich.
Ja.
Aber ich war in der Park Hyatt und ich war in ein paar anderen Locations, aber nur wirklich Geld zu sparen.
Und 2006 hast du dann angefangen, dann quasi in Chicago.
So dann, als ich 3 Tage in Chicago wieder war, also nach der Erntearbeit und so, dann habe ich Joe bei der Verkostung getroffen und er sagt, hey, ich habe dich gesucht. Ja, sorry, ich war weg. Na, okay. Komm morgen vorbei und bring mal einen Anzug. Und ich hatte keinen Bock gehabt, wirklich auf Emilinia zu arbeiten. Das war für mich so, dieser hochnasige, also Spackos da, nee, das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein Ding. Dann bin ich hingegangen und der Chef, also Grant, saß da und hat mir so begrüßt und ich dachte, okay, der ist irgendwie der Spüler oder so. Der saß aus wie wirklich 14 und ich dachte mir, okay, der ist der Küchenchef. Ach du Scheiße, okay, also wo bin ich jetzt? Und dann bin ich hochgegangen und ich habe 3 Kellnern gesehen beim wirklich Streiten über was genau für Basilikum auf Gang 7 war. Und wirklich ernsthaft streiten. Na, das ist Italien. ey, du Banause, Vollidiot, das ist halt Thai-Basilikum. Ihr seid beide falsch, ey, was meint ihr, ihr Trotteln, das ist halt afrikanische Blau-Basilikum, so. Ich dachte mir wieder,
was mache ich hier?
Wo bin ich? Was ist das für eine alternative Universum? Und ich war so einfach irgendwie fasziniert, dass ich anfangen wollte. Und dann bin ich ja ziemlich tief in diese Welt gesunken. Und leider ist, also wir trinken eigentlich auf Nico, der ist vor ein paar Monaten leider gestorben. Viel zu früh. Und aber er war wirklich einer meiner größten Mentoren und Lehrern und Freunde. Und ich bin nur glücklich, dass kurz vor er gestorben ist, könnte ich ihn in meinen Bar empfangen und ihm zeigen, was wir da machen und ihm eine geile Abend einfach anbieten könnte, weil er hat mir so viel getan, so viel beigebracht, eben halt, wie man halt Wein schätzt, nicht nur Wein, also live, das Leben, also Kultur, also was das alles bedeutet und wirklich zu wissen, wenn man halt wirklich dort in der Burgund ist oder irgendwo, egal wo man arbeitet, dass man versteht, was für Kultur hinter der Wein steckt. Also die Wahrheit, nicht nur diese Angeberei von, was du von Allokation kriegst, von diesem Scheiß, schieß mich tot, irgendwas, gehypte, bla bla bla. Nee, also das ist alles wurscht. Dort die Leute zu verstehen, das Essen, die Kultur, wie die Leute dort ticken und wie die Weine trinken halt. Und deine Hände schmutzig machen mit das Erd, woher die Dinge kommen. Also, das ist für mich das Wichtigste. Ja. Alles andere ist Schmarrn. Und so, ja, ich finde, vielleicht sollen mehrere Sommies ja die Hände ein bisschen schmutzig machen ab und zu und nicht nur eine schöne Windsor-Knote binden und die erzählen, wie geil die sind. So.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Ja.
Ein bisschen mal rausgehen, ein bisschen schauen, was links und rechts passiert oder wo das überhaupt herkommt, was du da verkaufst.
Ja.
Wir haben verstehen, warum das so schmeckt, wie es so schmeckt.
Absolut.
Jetzt sind wir aber immer noch in 2006, mein Freund. Was passiert? 2006 ist jetzt schon 20 Jahre her, Kollege. Wir bewegen uns seit 4 Jahren in vor 20 Jahren.
Können wir ein bisschen aufhören, mich so alt zu stellen? Also
ja, du erzählst die ganze Zeit, das ist ja ewig. Da warst du in Chicago. 3 Jahre, 3 Sterne. Das ist eigentlich eine Ansage. Dann bist du aber nach Europa.
Dann.
Nicht, dass ich jetzt einen Wein überspringe.
Ja, dann, ich habe die Eichbauers kennengelernt.
Also in London.
Immerlinie.
Okay.
Immerlinie.
Aber du warst da vorher noch 2 Jahre dann in London.
Ich habe die Eich, so das ist wieder die halt Vorgeschichte zum, was in der Zukunft passiert halt. Ich habe die Eichbauers Immerlinie kennengelernt. Ja. Wir waren so zweimal im Jahr dort oder so und wir sind befreundet. Im 2009 habe ich nach Immerlinie einen anderen Job genommen. Mit auch Full-Trotteln in die Restaurantleitungen und eine lesbische Frau, auch richtig, also ständig besoffen, die hat echt Männer einfach gehasst, also wirklich absolut gehasst. Und ich war, glaube ich, die eine da, der kein Schwul war zu der Zeit auch. So, ich war total so eine Insel für mich und die, lustige Truppe wirklich, aber die hat mich wirklich gehasst. Und dann der andere Trottel, auch ziemlich oft besoffen, hat einfach ganz viel Schiss vor mir, weil er dachte, dass ich irgendwie, ich habe so eine fancy CV, dass ich bestimmt ihm irgendwie ersetzen möchte oder so. Aber nein, ich möchte hier nur ein bisschen Geld verdienen, meine Maul halten und nach Hause gehen. Fertig aus. Also ich will nichts mit euch zu tun haben tatsächlich. Ich will nur einen guten Job machen und nach Hause gehen. Aber gut, das ist immer wieder der Fall in meiner Karriere. Also die unselbstsicher Idioten haben immer Schiss gehabt und mir immer runtergedrückt. Und die anderen, keine Ahnung. So, ich meine, das war wieder so hier der Fall. Zufällig war ich in New York, habe ich die Eichbauers dort getroffen, rein zufällig. Die haben mir auf eine spanische Reise eingeladen. Also ins El Bulli, Can Roca und so weiter. Okay, das ist eine einmalige Einladung, muss ich annehmen. Mein Full-Trottel-Chefin sagte mir, die aber aus Charlie Trotter kam, deswegen sie wusste schon, was El Bulli ist, sagte mir, ja, ich habe eine Einladung, ich muss ja gehen. Okay, gut, aber irgendjemand muss für dich arbeiten. Es ist dein Job, den Dienstplan zu schreiben. Nö, So läuft's manchmal in den USA. Und ich sag mal, okay, hey Jungs, kann einer für mich arbeiten? Ja, wenn du uns $200 on top pro Service bezahlst, dann tun wir. So, ich bin einfach, say, okay, fuck it. Bin einfach gegangen. Als ich gekommen bin wieder, war ich nicht mehr tätig dort. Ja. Aber die Reise hat wirklich, natürlich, das war El Bulli, Mann. Ey, komm.
Ja, zu der Zeit vor allem.
Das ist krank. Aber das hat wirklich unsere Freundschaft wieder gut vereint. Und deswegen, als ich in London war, hat Eckbauer gesagt, hey, wie wäre es mit Justin dann, wenn Paula geht? Deswegen, als ich Felix gefragt habe, hey, ich habe meinen Job in London gehasst, weil ich habe auch wieder so für so einen Arschloch-Chef gearbeitet. Und der hat uns so einfach schlecht behandelt, also alle einfach so schlecht behandelt und so schlecht bezahlt. Ich habe den Vertrag immer noch, also ich habe es einrahmen lassen und es hängt noch in meinem Laden, Sticks and Stones, als Erinnerung für mich und auch für meine Angestellten und so, wie anders das Leben auch sein kann.
Ja.
Lustigerweise, der Vertrag, der Datum drauf ist mein Geburtstag 2009, 26. November 2009. Und es war, vielen Dank, wir freuen uns auf dieses Angebot an dich zu schicken als Sommelier im Marcus Waring Restaurant in London, in einem sehr fancy Hotel im Knightsbridge für 16.000 Pfund im Jahr. 16.000 Pfund vor Steuer im Jahr in London. Also.
Das ist gar nichts.
Nee. Also du kannst da gar nichts machen. Deswegen
Außer arbeiten und schlafen vielleicht. Vielleicht.
Na, aber auch nicht. Also ich bin mit 30.000 nach London gegangen und ich bin mit null weg nach 6 Monaten. Weil das ist einfach unmenschlich und unmöglich. Du musst ja 3 Stunden außerhalb von London wohnen mit 5 anderen Typen und dann einfach auf dem Weg nach Hause und wieder zurück in dem Bus schlafen. 2 Stunden wieder in dein Bett schlafen, duschen und wieder zurück. Also anders geht ja nicht, ja. Und das ist so unmenschlich und schlecht. Und ich habe keinen mehr Bock gehabt drauf, natürlich. Und dann habe ich Felix gefragt, hey, kennst du jemanden in Europa, die einen Sommelier brauchen? Und er sagt, ja, wir tatsächlich. Also probier mal aus. Und so habe ich gesagt, okay, warum nicht? So, ich war schon 2-mal im Tantris, fand ich cool. Und ich dachte, ja, okay, probier mal es aus. So, dann, the rest is history. Das ist...
Ich weiß, was es ist.
Du weißt, was es ist.
Also es schmeckt so, als wäre es die Spanienreise gewesen.
Ja.
Und es wäre ums Eck von, ja, El Bulli. Also so weit ist nicht hin. Es ist Rioja, glaube ich, einfach. Es ist weißer Rioja, oder?
Ja.
Erinnert mich ein bisschen so an Viora. Ja. Du hast so das... Die Bienenwachsnote auch extrem.
Nussige Oxidation.
Ich hab's auch, ich durfte es schon oft trinken, also probieren, trinken, verkaufen und darum. Ich habe auch schon 1-2 Mal daneben gegriffen bei dem Wein, aber inzwischen ist es so eingebrannt, da riecht's rein und es ist so.
Ja, ja. Das kann man nicht täuschen eigentlich. Also, wenn man schon mal.
Es ist ganz eigenständig.
Ja.
Eine ganz eigenständige Nase, Note. Es ist Rioja Weiß, oder?
Ja.
Viura, Rebsorte.
Überwiegend. Ja. Überwiegend. Das ist natürlich die alte Schule, die älteste Schule.
Dann Lopez, oder?
Genau. Lopez Heredia, Viña Gravonia 2016.
Geil.
Also nicht nur die spanische Reise, aber meine erste Aktionen da im Tantris war die 40 Jahre Jubiläum Feier.
Wann war die?
Das war 2011. Ich habe gerade angefangen. Das war so 6 Monate nach des Anfangs. Also ich 1. April war mein erster Tag und das war im Dezember. So, ich konnte noch gar kein Deutsch.
Die Deutschen konnten kein Englisch.
Nee, damals gab es nur Bayerisch.
I think.
Das wäre gut gewesen. Also in der Küche wird nur Österreichisch gesprochen.
Ja,
im Service nur Bayerisch. Also das war natürlich eine heftige Ding. Also ich bin in der Sprachschule gewesen, so 1, 2, 3, 4. Ne? Und dann ich stehe da am Pass und hast so, hör, hey, Tisch 120, ich schick dir mal. Ne? Und ja, ich so,
gut nachgemacht.
Was hat er gesagt? Kein Englisch, hör auf, du Kaschballkopf. Na so, also ja, das war schon eine heftige Schule für mich. Und Hass ist immer noch einer der großartigsten Typen überhaupt und Siggi auch. Aber halt, ich würde nicht vergessen, auch, muss man verstehen, auch die Mode, wie das halt, ne, also so und so ist. Ich stand da, wir haben diese ganze Gastküche dabei gehabt.
So. Man muss erzählen, was das war, eine Zeit, da hat Tantris halt mittags 100 und abends 150 geschickt.
Ja.
Das war die, das war Hans Haas Prime Time.
Und weil ich so schlau war, habe ich dann obendrauf die scheiß Weinschule gepackt für 3 Stunden zwischen den 2 Service jeden Samstag. Mein Gott, ich bin fucking Masochist. Auf jeden Fall, wir haben diese großartige Gastküche gehabt und alle haben so einen Gang gekocht, so wie die Jean-Georges vom Gerichten aus New York und der Obauer natürlich auch und. Und ich durfte einen Wein vorstellen für die Beres-Hategui-Gang, glaube ich. Und das war
Jahrgang... was war das für Gang? Trüffel, war das der Kaviar-Gang?
Das war, ja, irgendwas mit...
Lauchpüree mit Kaviar und brauner Butter.
Das ist ein Klassiker, ja.
Mit dem Wein?
Mit dem Wein.
Bist du deppert?
Absolut, ja.
Da habe ich das zum ersten Mal getrunken.
Ja. Oh, ja?
Bevor, ich war noch 2020, glaube ich, da habe ich noch einen Tisch gehabt. Das war das letzte Jahr vom Hans Haas. Mhm. Da war das erste Mal und das letzte Mal bei Hans Haas.
Ja.
Und da haben wir das nicht bestellt. Und ich war mit einem guten Freund von mir, wir waren mittags da. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, so, ihr seid Kollegen aus der Branche. Ich soll aussehen vom Chef, ihr kriegt seinen Gang aufs Haus. Und er hat seinen Lauchpüree-Gang mit Kaviar und brauner Butter geschickt. So, das ist einer der besten Gänge meines Ganzen. Und eines der besten Erlebnisse. Dazu hat es nämlich weiße Rioja gegeben.
Es ist so geil.
Es ist so geil. Die Kombi ist so geil.
Wahnsinn. Ist Wahnsinn.
Es ist so einfach eigentlich, aber ja. so am Ende.
Aber es geht alles so tief. Und ich durfte zu dem Gang der Weinbegleitung natürlich also vorstellen, aber das war mein Baujahr, 81, Grand Reserva.
Ja.
Alter Schwede. Aber...
Und jetzt war es Cravone oder was Tondonia?
Nee, Tondonia. Grand Reserva.
Ja, genau, es gibt, Grand Reserva ist ja nur Tondonia.
Ja, genau.
Und Cravone ist ja nur die Reserva.
Ist die Kleine.
Ist genau.
Ist die Kleine, ja. Sie. Und ich kann auch wirklich, wie gestern nochmal daran erinnern, die ganze alte bayerische Kundschaft da, die schauen wir an, der kleine Nordarmee, der versucht halt das ganze Scheiß auf Deutsch auszusprechen. Und dann sagen die, was will der Depp da mit dieser abgelaufene Scheiß machen? Na, also die dachten wirklich so, die haben eine Deppe Army, also die was weg muss gegeben, um zu präsentieren.
Ja.
Und keine hat das wirklich getrunken. Also von den alten Stammgästen. Okay. Gab es so ein paar, die mir gesagt haben, wow, mega geil und cool und bla. Aber jetzt wird jeder dafür sterben. 81er Grammy selber weiß. Und die kosten ja Tausende von Euro. Aber damals haben wir, ja, was soll denn Scheißdreck?
So. Auf der Cravonia, ich war jetzt im Jondal auf Ibiza. Mhm. Das ist ein Beach-Restaurant, aber ein sehr gutes, finde ich. Und die Weinkarte wird auch immer besser. Und die hatten so viel Rot von Lopez de Rede auf der Karte.
Ja.
Und Cravonia. Und ich habe dann gefragt, ob ein Rosé auch, weil der Rosé ist auch sehr gut.
Lieb ich, ja.
Der ist großartig. Und er hat gesagt, hey, er hat kein Rosé gekriegt. Er hat auch keinen Tondonia weiß gekriegt, er hat nur Cravonia bekommen und nur 2 Kisten und hat, glaube ich, eine Palette Rot gekauft
ja.
und hat 2 Kisten bekommen. Also, er hat einfach erklärt, so, hey, 2 Kisten für eine ganze Sommersaison dort, das ist einfach, also das ist gar nichts. Die schicken da richtig raus. Also das Jondal ist jetzt natürlich ein Beachclub,
wo
läuft jetzt keine Musik, sondern da wird einfach gut gekocht und also es kostet alles sau viel Geld, aber es ist qualitativ, es ist sehr gut. Also kannst du dich viel beschweren, aber da wird gut getrunken und gut gegessen. Aber der war so lustig, weil er gesagt hat, Alter, wir haben 2 Kisten bekommen von dem verdammten Cravonia. Und damals, Gott, wie du sagst, haben sie das nachgeschmissen. Also bitte nehmt es. Die waren froh, wenn sie es verkauft haben jetzt.
Ja.
Der Hype, also die Zeiten ändern sich.
Es ist Wahnsinn. Du, ich hätte auch fast palettenweise Clos Rougeard gehabt. Und das wollte auch kein Mensch. Ich musste der Kleine wirklich in den Pauschal Aufschrankpaket zum Samstagmittagsmenü einfach raushauen, weil keine Sau wollte diesen Bullshit Cabernet Franc haben.
Ja.
Und dann irgendeine wie Georgi oder keine Hipster sagt, das ist meine Entdeckung des Jahres und ist geil. Dann plötzlich geht der Preis durch die Decke und keiner weiß warum. Du denkst, okay.
What? Ja, aber Georgi wird nicht die Preise machen.
Aber es wird so gehypt und hochgeschossen und dann plötzlich wird das jeder haben. Und ich meine, es ist so merkwürdig manchmal mit den Weintrends und so. Dinge, die vor 10 Jahren, also keiner Sau wollte, sind plötzlich so verzehnfacht von Preis her. Aber der Wein ist ja gleich.
Ja,
und es tut mir leid, aber ich kenne die gute alte Zeiten und ich will keinen fucking 5 Euro für eine Chlorujar ausgeben, weil ich weiß, was es wert ist.
Vor allem für Chlorujar nach 2012.
Ja, das Wert ist halt 150 Euro, ist okay.
Ja, voll. Aber und wenn du in einem Restaurant für 200 eine trinkst, ja, alles gut, schön, danke.
Ja, aber...
Aber Alter, das ist so... Der Hype, der Internet, das Internet hat es nicht wirklich besser gemacht.
Nee, schlecht. Sehr schlecht. Und das nervt mich aber brutal. Ne?
Ja, glaube ich dir.
Aber
ich hätte mich nervt, ich hätte das gerne Lauchpüree mit Kaviar.
Es ist leider sehr geil. Das aber das kennst du wieder bei Sigi und Werner.
Ich habe es letztens auch selber gemacht, daheim zu Weihnachten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist. Also dass es kein Meisterwerk ist. Aber man kann es, wenn man genug Butter nimmt,
ja,
zu Hause auch gut selber machen. Also ja, es schmeckt auch sehr gut.
Ist nicht so ganz kompliziert, ja.
Nein, Lauchpüree mit Kartoffeln, Lauch, Butter,
ja,
Butter und
ja,
Kaviar.
Ja,
genau. Und richtiger Wein und Abfahrt.
Ja, genau. Und ein bisschen Tondonia saufen nebenbei.
Ja.
Ja.
Nur als Vorspeise so. Nur so, dass du so als Magentratzer. Du tust ein bisschen am Magen ärgern und dann geht's los. Lopez de Heredia, weil es ist einfach geil.
Ja.
Lustigste ist, die meisten wissen ja nicht mal, dass es Lopez de Heredia heißt. Sorry, musst du ja auch genau sagen.
Diese Tondonia. So,
Tondonia und ist ja das ist der Weinberg.
Ja, denn was ist mit Bosconia?
Ja, genau. Also, nein, ja. Hast du Lopez de Heredia? Nein, wir haben Tondonia.
Ja. Das war übrigens der erste Wein, das der Felix Eichbauer bei mir Millennia bestellt hat.
Geil.
Eine war Le Fleuve, gereifter Le Fleuve Batard. Der andere war eine 47er Bosconia, glaube ich selber. Alter Falter. Aber ja, gut, das kriegt man auch nicht mehr. Aber ja, nee, also eigentlich das Weingut fließt schon durch, also meine ganze Geschichte. Und tja, ich finde es auch eine der geilsten Weine,
oder,
der Welt, ja, auf jeden Fall.
Immer wieder mal. Ich glaube, das kann man nicht so viel trinken, finde ich nicht. Also die ganze Zeit würde ich es nicht trinken, aber immer wieder mal.
Nee.
Immer wieder mal, du kommst immer wieder zurück.
Ja. Und die sind einfach großartig. Und man muss auch mal als Sommelier dort besucht haben. Weil es ist wirklich in der Zeit wirklich gestanden. Also das ist wirklich gefroren. Also es ist eine
Wahnsinn. Das ist 2016, das ist trotzdem fast 10 Jahre alt. Das ist ja irre.
Ja. Und die haben nichts geändert in den letzten 100 Jahren dort.
Nein, gar nicht. Genau, ganz im Gegenteil.
Ja.
Du bist nach Deutschland gekommen, kannst eigentlich immer noch kein Bayerisch, kannst eigentlich kein gescheites Deutsch, aber bist 2013 gleich direkt eingeschlagen als bester Sommelier Deutschlands von Rolling Pin. Da wart's noch Freunde.
Ja, damals noch.
Da wart ihr noch Freunde. Also du hast relativ schnell dann eigentlich die deutsche Sommelierie ziemlich aufgemischt.
Ja, also yeah, das war total cool. Also ja, ich war der Zweite überhaupt, also nach Billy bei Rolling Pin gewesen. Und ja, das war schon...
Ja, ihr habt auch eine kleine Hassliebe, oder?
Ja. Nein, ich ich mag Billy.
Also Billy Wagner vom Nobelhart und Schmutzig, da war er noch im Rutz, oder?
Rutz.
Da war er noch im Rutz, genau, da hat er noch nicht das Nobelhart und Schmutzig gehabt.
Genau.
Ja, es hätte zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, so braucht die Branche, oder?
Absolut, nee, absolut.
Ich habe so Fachmänner, aber hat andere Ideologien.
Ja.
Ausstellung, also andere Vermarktungs...
Ich bin kein Berlin-Typ, ne? Also,
nee, glaube ich auch nicht.
Das nie. Also,
aber da bräuchtest du kein Deutsch zumindest.
Gott, ich glaube nicht. Na, ich bin auf jeden Fall nicht der glaubwürdigste Berliner Botschafter überhaupt. Ne? Also,
das ist schön, Rolf.
Bin ein bisschen zu gepflegt und ein bisschen zu frissy. Aber Billy halt, natürlich, ich respektiere schon, also was er geschafft hat, ist schon Wahnsinn. Weil ich weiß, was es bedeutet, jetzt als Kleininhaber zu sein und wirklich sich durchzukämpfen, auch mit dem Besten der Welt und so. Und das ist schon echt crazy. Und er hat das echt mega durchgezogen.
Und zieht es immer noch durch, muss man auch sagen.
Immer noch. Aber wenn er halt mit mir so einen Streit auf damals Facebook aufgebaut hat, weil der von mir ein paar Autogrammkarten auf eBay gefunden hat und dann mir total angeschissen auf Facebook und sagte, ist das die moderne Sommelerie? Ist das, was wir eigentlich machen sollen? Und bla bla bla, weil wegen Masterchef, ich hatte Autogrammkarten und irgendein Bauer irgendwo, keine Ahnung, am Arsch der Welt von mir ein paar Autogrammkarten ohne Widmung verlangen hat. Und natürlich habe ich die geschickt, so ja okay, ich wusste nicht, dass wirklich Bauern in irgendeinem Trailerpark Autogrammkarten von Y-Promis halt sammeln, um auf eBay zu stellen für halt 2,80 Euro den Stück, das keiner Sau möchte. Also das wusste ich ja nicht. Und so klar habe ich geschickt und dann hatte Billy mir total angeschissen, also im öffentliche
Raum,
Plattform, ja. Und ich dachte mir, ey, wo ist das Problem jetzt? Also eigentlich waren wir so befreundet und so. Und ich würde ihn aber nicht als Feind bezeichnen.
Okay, also, was Feinde? Was heißt denn da Feinde?
Also ich finde, wir sind Billy nackt wie vor, eine coole Sau. Also ich bin nicht der mega politische Typ, wie er ist. Also er nimmt gerne sofort die Bühne für alle politischen Möglichkeiten. Und der kann das gerne machen, ich aber nicht. Aber ich schätze, dass er immer seine Meinung äußert.
Sie ist selbst sehr treu.
Ja, ja, und auch manchmal wirklich haut er wirklich Sachen raus, die aber sehr wichtig sind und auch zeitgemäß sind. Also wie die Mitarbeiter bezahlt sein müssen und nicht schlecht bezahlt werden und was manchmal die Regierung für uns halt schwer macht oder so. Und das finde ich auch, oder halt wie die Gäste sich auch eigentlich benehmen sollen. Also das ist, finde ich, alles richtig cool. Und
ja, schon, er geht einen sehr unbequemen Weg.
Ja.
Also er tut sich da oft wahrscheinlich nicht selber einen Gefallen, aber das ist kein Vorwurf jetzt, das ist sowas. Die brauchst du, die ganz wichtige Leute in der Branche. Wenn du die nicht hast, wer macht sonst, ne?
Ja, absolut.
Irgendwer muss ja machen. Also irgendwer, wenn sie was ändern soll, muss sie ja machen. Das ist jetzt so einfach, aber so ist es gar nicht.
So, ja. Nee, aber ich bin halt stolz auf das halt. Und ich finde es cool, dass wie Rolling Pin, die halt auch so einen Ausländer so früh gewählt haben und nicht unbedingt erstmal die Einheimische alle die Chance geben. Ich finde das super cool. Und ja, Rolling Pin hat eine große Rolle auch in meiner Karriere gespielt. War halt dann mit der Kolumne Dr. Badass 3,5 Jahre lang, durfte ich auch dann alles schreiben und alles äußern, was mir nervt oder sowas. Und das hat echt Spaß gemacht. Ja.
Ist das eine Anlehnung auf deinen Mr. Morachet Cup?
Wie?
Ist das eine Anlehnung auf deinen Grand Morachet Cup?
Ja.
Ich habe ja den Fangschi, weißt du, dass du den danach den Prix Le Morachet gewonnen hast?
Prix Le Morachet, ja, das kam auch im 15,
glaube ich. Genau, ja. Der beste Burgunderkenner Deutschlands.
Jawohl.
Kriegt man das verliehen oder muss man einen Wettkampf machen?
Ja, das war erstmal so eine kleine Wettkampf und dann wird es einfach verliehen. Und das war ein sehr cooles Event im Tantris gewesen und ja. Melly Wagner war dabei, einer meiner Lieblingssommeliers Deutschlands mit Abstand, also aus Schwarzer Adler. Also besser als Melly geht wirklich fast gar nicht. Also die ist so großartig. Und dann noch ein paar. Ich glaube, der Gast war auch nicht vor Ort, aber ich glaube, der war auch dabei und der ist auch einer meiner absoluten Lieblings.
Robert Rombach,
ja,
ist
ja, ja, ganz Grand Seigneur.
Ja, 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 und schon so lange dabei. Huiuiui.
Und egal wie alt er wird, bleibt immer noch einer der hübschesten fucking Männer überhaupt, was mich auch ein bisschen nervt.
Ja, aber das wirklich.
So ist das halt, ja.
Fescher Kampi, sagt man Österreich.
Ja, 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 ja. Also, nee, das war super cool. Und dann langsam ist meine Zeit dann im Tantris zu Ende gekommen.
Ja, langsam. Du warst ganze 7 Jahre im Tantris, muss man sagen.
7 Jahre, ja.
Ja, 2011 bis 2018.
Ja, ein bisschen was natürlich im TV ist ja dazwischen gekommen und das hat mir natürlich.
Was hat dir das dazwischen?
TV halt, das Masterchef-Geschichte ist es zu mir gekommen und das war meine erste Erfahrung, große Erfahrung im TV. Das war 2016 und 17.
Okay.
Oder, ja, 16, 17.
Warst du Jurymitglied, oder was?
Ich bin der.
Das kenne ich nämlich gar nicht, witzigerweise.
Das ist tatsächlich die erfolgreichste Kochformat aller Zeiten.
Was?
Das war mit Gordon Ramsay natürlich begonnen. Also
das ist international, oder?
UK-Version. Und das Lustige am Deutschland, und das leider verkörpert auch meinen kleinen Frustration mit Deutschland, ist halt. Die erfolgreichste Kochformat aller Zeiten. Ich glaube, die UK-Version läuft jetzt mit einem Staffel 18 an oder keine Ahnung. 65 Länder produzieren den Scheiß. Höchst erfolgreich überall. Wir reden von halt in Australien. Das hat mehr Zuschauer gehabt als die Rugby-Finale überhaupt. Also das ist wirklich Wahnsinn. In Rumänien läuft das Ding wie blöd. Aber Deutschland hat es nicht geschafft. Nach 3 Staffeln ist es eingestellt worden, weil die Deutsche einfach, keine Ahnung, wenn das nicht irgendwie, also von den normalen, ja, verdächtigen Rosinen, Melzer oder Rauer kommt, dann wollen die das nicht. So.
Ich weiß nicht, die haben das halt auch ein bisschen aufgebaut, oder?
Obwohl Nelson Müller und Ralf Zackel natürlich in der Jury auch waren. Trotzdem, es war auch Sky. Sky ist halt schwierig auch, weil natürlich kein Fußballzuschauer will auch irgendein Kochformat schauen. Ja, das ist ein bisschen falsch gestellt worden.
Ja, so, stimmt.
Schade Schokolade. Aber das hat Spaß gemacht. Aber für mich war Wahnsinn, als ich auf diese Bühne gestanden bin, was ich immer früher geguckt selber habe aus den USA mit den ganzen Superstars wie Ramsey und Co.
Ja, voll geil, Herr. Gratuliere.
Also, und ist das was war Hammer. Aber, tja.
Was macht der Ralf Zacherl eigentlich?
Der hat auch eine Restaurant-Weinbar in Berlin.
Okay.
Schmitz & Co. Was wirklich cool ist. Shoutout.
Witzig.
An der Ralf. Auch einer der liebsten Typen überhaupt, wirklich. Aber, ja, das war super cool. Und dann natürlich, mein Buch ist ja rausgekommen.
Da schaust du deutlich jünger aus, Kollege.
Dankeschön. Immer wieder, Mann, ey.
Ja, schau mal, ey.
Ich bin, ja gut, also...
Kennst du eigentlich einen Daniel Kubini?
Wenn ich nicht so konserviert wurde, dann halt werde ich noch schlimmer ausschauen.
Kennst du einen Daniel Kubini eigentlich?
Ja, ja, ja.
Tutti?
Ja, ja,
da
ja.
Schaust du ein bisschen aus wie er. Aber nur im ersten Blick. Oder? Ein bisschen. So ein bisschen.
Uff. Ja.
Ja, auf den ersten Blick. Ich finde so ein Foto raus von Daniel.
Ja, könntest du mir eine Zusammenstellung machen, so.
Ja, so.
Split-Screen, genau.
Also bei der Geburt vertauscht.
Kannst du gerne machen. Auf Social posten, ja.
Ja, unbedingt.
Nee, aber.
Das kam nicht so gut an in Deutschland. Also auch, dass du im Fernsehen warst, war das gut oder schlecht für deine Karriere?
Ja, gut. Also kommt der nächste Ding, ne? Und das ist halt immer das. Und ich weiß nicht, ob das bei Billy auch eine Rolle gespielt hat. Aber. Ich musste ein ganz, für mich, neues deutsches Konzept entdecken. Und das heißt Neid. Das kennt man nicht aus den USA. Ne? Also sowas gibt's ja nicht. Du hast andere Dinge wie Jealousy, Envy, Resentment. Okay, gut. Aber das ist wirklich alles in einem Paket. Und das heißt Neid übersetzt. Und das, also in den USA, wenn man was Geiles macht, klatscht man ja. Nicht andersrum. Wir wissen nichts von Missgunst, weil halt, das ist nicht unser Weg. Also wir im Italien, wenn man halt eine Ferrari fährt, hey, bella, boah, ciao, wow, you know, fabuloso, na, magnifico, na, aber in Deutschland wird einer einfach auf dein Auto drauf spucken.
Ja.
Und sagen, warum hat der das und ich fahre irgend nix? Oder ich fahre öffentlich. Warum? Ich soll es auch haben. Aber ich will nicht arbeiten dafür und ich will kein Gas geben und nichts investieren, aber trotzdem. Na? Und so diese Mentalität, das muss man einfach lernen und halt, ja, also akzeptieren. Aber es ist auch kein Wunder, warum Dinge bei uns aber ein bisschen anders laufen. Und halt, glaube ich, im TV ist genauso. Natürlich, wenn man mehr schafft und macht und verdient, dann kommt auch die negative Seite. So.
Die Luft wird oben immer dünner.
Ja, und dann gibt es genügend Leute, die sagen, ach, der Hackfresse noch, ja, wir haben eine Schnauze voll mit seinem Scheiß und ach, nee. So ja, also das war wirklich viel, also mit halt Tantris und TV und Buch und bla und die ganze. Und irgendwo mal glaube ich, ja, die Leute sagen, ja, hey, reicht mir jetzt. Ja, fuck that guy. Und okay, ja, es ist auch okay. Es ist auch okay. Aber das ist halt die positive, aber auch negative Seite von der ganze. Ich habe dann versucht, mein ersten Restaurant aufzumachen, also nach der Tantris-Zeit. Und es ist voll in die Hose gegangen, weil ich...
Was war das für ein Lokal?
Das sollte Bottles and Bones heißen. Also American Barbecue und Gardeweine. Und ich hatte meinen Küchenchef da aus Nashville, Tennessee und der beste Barbecue meines Lebens gemacht und so. Und das war super cool. Aber dann kam natürlich die Gefahr, was wir immer irgendwie in der Nähe davon sind als Kleinunternehmern, halt Betrug. Mein Designer hat mich voll verarscht mit falschen Rechnungen und so, hat von mir eine 250.000 Euro rausgezapft und dann ist einfach abgehauen nach Köln und ciao, Kakao. Hat kein einziges Stück Staub in den Rohbau berührt. Aber hat mir unter Druck gesetzt, dass die ganze Handwerker abspringen und bla bla bla. Mir immer wieder diese Rechnungen geschickt, die keine echte Rechnungen waren. Und dann lief die Klage 6,5 Jahre lang, auch dank deutsche juristische Prozess, 6,5 Jahre. Und habe ich ja gewonnen, aber und mit 200.000 Euro zu mir Schulden wieder. Aber hoppala, insolvent. Gut, dann stehe ich da wieder dumm mit nix. So, es ist wirklich in die Hose gegangen.
Fuck.
Es hat mich schon auch natürlich gut depressiv gemacht in den nächsten paar Jahren, was auch natürlich nicht geholfen hat. Ich habe das endlich mal das Pop-up auch gemacht, auf die Beine, so halbwegs gebracht.
Das Corona.
Und dann Corona. So, bam, bam, bam. Ah. So, aber ja, ich glaube, also ich hatte viele Freunde und Kollegen, die natürlich mir auch ein bisschen supportet hat und so. Aber man muss auch sagen, wenn man nicht mehr ganz oben steht und everybody's darling ist, dann lernt man schon erstmal kennen, wer die richtigen Freunde sind.
Wie der Wind weht, ja.
Ja, und es ist nicht immer so cool, wenn man am Boden ist. Ne? Dann ist es, ist man nicht mehr so cool.
Es ist nicht cool und du bist auch nicht mehr cool. Wenn du
ja, genau, genau. Und so, das war natürlich auch die andere Phase. Und ich glaube, ein bisschen Schadenfreude gab es ja schon bei manchen, die mir nicht so gerne in der Branche gesehen haben. Zum Thema Neid wieder. Ne? Aber halt, ich habe einfach nie aufgegeben. Und ich bin ein bisschen wie ein Rottweiler. Wenn ich an irgendwas beiße, dann ist es, dann bleibe ich einfach dran. Ne?
Ja.
Und habe ich ein bisschen gewartet und ein bisschen halt so mit ein bisschen Geduld. Und ich habe dann halt dieses Location gefunden, was mir alles gepasst hat von der Größe, von den Kosten, von dem Risiko. Ich wusste natürlich, dass halt gute Leute zu finden nicht nie einfacher wird. So lieber was Kleines, was ich auch selber schmeißen kann, in allem Notfall. Mhm. Also. Und dann habe ich parallel diese neue Entwicklung von Corva verfolgt. Zum Glück habe ich auch im Tantris dann der Greg Lambrecht, der Inhaber von und Gründer von Coravan, kennengelernt. Das ist auch ein lustiger Kapitel in meinem Buch, also wie ich dazu gekommen bin. Er wollte unbedingt im Tantris die Veröffentlichung von die Coravan Deutschland machen. Und dann habe ich das Ding absolut gehasst. So, na, diesen Zeug, nee, das ist der Weltuntergang. Das kann nicht sein, das macht Wein und alles und die Kultur kaputt und Fälschungen und alles Mögliche und Betrug und nee, hau ab mit dem Scheißding, nie wieder. Und ich habe so einen Brief geschrieben an der Andreas Wickhoff damals und das war so böse, aber so gut geschrieben und so schlau, dass der Greg konnte nur lachen und sagen, ja, wer ist der Typ? Und er ist nach Deutschland geflogen, unter anderem Name reserviert im Tantris. Und am Ende sein Abendessen hat er mir genau zwei Sätze aus meinem Brief rausgehauen. Und immer, du bist. Aha. Ja, ich will eh nichts mit deinem Scheißding zu tun haben. Aber dann haben wir Riesling bis 4 Uhr morgens im Keller gesoffen. Und dann hat er mir einen in der Hand gedruckt und gesagt, hey, ich verstehe deine Angst dafür und so. Habe ich auch nicht alles durchgedacht. Aber ich glaube, es ist mehr positiv als negativ. Und dann bin ich dann halt in das Ding wirklich verliebt. Und ich dachte mir, ach, ich bin so dumm. Natürlich als Kind oder als Jungsommelier hatte ich das Ding so gerne gehabt. Das hatte mir auch so viel Geld sparen könnten und so viel mehr zeigen könnte. Also,
ja, viel mehr zeigen, wenn ich mir denke, so, okay, nur gastronomisch. Also jetzt ich bin kleiner Weinhändler.
Ja.
Für dich jedes Mal, ich habe tolle Weine zum Glück in meinem Portfolio, aber die kosten alle ja Geld. Wenn ich jedes Mal die Flasche aufreißen muss, dann wird das sehr teuer. Genau. Dann muss ich theoretisch ja 10 Termine am Tag machen, dass du es auszahlst. Das kannst du halt nicht immer.
Absolut.
Dann ruft der Justin an und sagt, Maxi, komm mal vorbei, probier mal einen Wein. Dann will ich dir etwas zeigen. Dann würde ich sagen, schau, jetzt haben wir da 15 Weine, let's go.
Genau.
Wir probieren richtig, aber das kann, wenn ich alles aufmachen muss, habe ich schon 500 Euro mindestens im Minus. Dann sage ich so,
ja voll.
So, jetzt hoffe ich, dass du es abkaufst. Wenn nicht, dann habe ich ein Minusgeschäft gemacht. So, weißt
ja, genau. Ja, genau.
Und,
aber das ist Game Changer, das hat alles
verändert. Hat sich natürlich auch weiterentwickelt, muss man sagen.
Ja.
Man muss es trotzdem mit ein bisschen Know-how sehen, oder? Glaube ich, Coravan selbst.
Klar.
Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, man pumpt was ab und schüttelt die Flasche dann wochenlang und dann glaubst du, dass das sich nicht verändert, der Wein?
Nee,
das ist ja Schwachsinn.
Auch nicht. Aber ich habe das Glück, dass halt ich eine lang genug Beziehung mit Greg habe und sein Vertrauen habe. Deswegen bin ich auf diese neue Technologie von The Vinitas gekommen.
Und jetzt bist du, was ist das für eine neue Technologie? Erzähl mal.
Es ist ein Gerät, also nicht wie die kleinen Dinge wie Coravan, was jemanden kennt, sondern es ist ein richtiges so Gerät, so eine Maschine mit so 4 kleinen Kammern, wo man 0,1 Flaschen von Coravan geliefert bekommt, die leer sind, aber geschlossen. Und dann im geschlossenen System wird eine Flasche so gezapft durch diese Maschine und eben diese 0,1er Kleinflaschen so umgefüllt. Mit Argon auch drin, von einer Großflasche, der auch angeschlossen ist. Und alles automatisiert im geschlossenen System. So, du kannst von einer 6 Liter einfach 60 0,1er Kleinflaschen machen. Und die halten auch mindestens ein Jahr lang perfekt
gut. Echt, oder?
Und teilweise 2 oder 2,5 Jahre. Also ich forsche jetzt gerade, vielleicht ich bin der einzige Gastronom auf der Welt, der das nutzen darf und jetzt nutzt. So, das macht uns absolut unikat im Sticks and Stones, also mein Weinbar in München, Schwabing. und deswegen können wir also ohne große Sorgen alles Mögliches anbieten. Von 100 Jahre alte Weine bis zum Dinge aus den 6 Litern bis zum egal. Und dann die nächste Phase ist natürlich, was wir für zu Hause machen, den Songbox. Das gibt auch natürlich auf unserer Website und online und so.
Wir haben das perfekte Weihnachtsgeschenk für euch. Bestellt euch die Songbox.
Ja.
Ja, Songbox, habe ich richtig gesagt. Ja.
Nee, absolut.
Ja.
Nee, das ist absolut.
Ja, weil da bestellt ihr die Songbox und schenkt zu eurem Liebsten, eurer Liebsten die Songbox und ihr könnt fantastische Weine wahrscheinlich von 120 bis 1200 trinken.
Ja, also natürlich, also sky is the limit, also mit halt, was die Boxen können, aber wir versuchen natürlich ein paar Preis-Leistungen-Sachen mit 6 0,1 Flaschen drin nach bestimmten Themen.
Wenn bei euch zu Hause nur noch der Papa Alkohol trinkt, dann schenkt es dem Papa das, weil dann kann der Papa 6 schöne Weine trinken, ohne euch Kinder mit Alkohol zu belasten zu müssen.
Und,
oder?
Ja, ja, absolut. Also.
Ja, ja, ja. Der Papa hat einen schönen Abend, dem macht es immer Freude und ihr müsst nicht trinken, ja, scheußlichen Antialkoholiker.
Ja. Lemberger halbtrocken. Nee.
Wieder zu mich an. Hey.
Nee, also ein perfektes Glas, perfekt konserviert und was Hochwertiges, verdammt mal. Und nicht irgendeine Plörre. Also, ja. Und man muss nicht jeden Tag eine Pulle aufmachen oder eine teure Corvin, also Ding kaufen. Einfach bei uns. Und für mich, was das eine der größten emotionalen Gründe hinter so Sticks and Stones, was wir da machen, ist es halt auch, ich weiß, wie es ist, als Jungsommelier so viel Geld auszugeben, um diese bekannte Dinge zu probieren und zu kennenlernen. Man muss ja mal eine Vega Unico haben, man muss auch eine Obrion, man muss natürlich ein groß...
ja, das Schlimme ist ja eigentlich, du trinkst das, du kriegst richtig viel Geld aus und dann weißt du ganz genau, dass das ja... Die schmeckt ja nicht jeder Wein gleich dann so. Das ist ja, wie alt ist er, welcher Jahrgang, bla bla bla. Vielleicht. Was hat sich im Stil geändert?
Ja.
Weiß nicht, du kommst ja nicht dazu, das ist ja irre. Leute sprechen über Ponte Cane.
Ja.
Bestes Beispiel, Leute sprechen jetzt über Ponte Cane. Ponte Cane ist für mich jetzt gerade eines der spannendsten Weingüter am linken Ufer, die es natürlich gibt.
Ja.
Nur, wenn jetzt einer hinstellt und sagt, boah, wie geil, 2000 Ponte Cane. Fuck it. Das ist nicht gut.
Ja, ja.
Das war okay damals, ja, alles okay. Aber erst mit der Umstellung und so.
Ja.
Und was, wie das jetzt schmeckt, das sind zwei Welten. Nicht nur, dass die Jahre anders sind, natürlich, aber ich trinke lieber einen 14er Ponte Cane jetzt gerade als wie ein 2000er, obwohl die Jahrgänge ja unterschiedlich nicht sein könnten.
Absolut. Absolut. Und das ist bei vielen Weingütern so.
Und das musst du dann wissen. Das ist ja der nächste Wunder. Wenn du das nicht probiert hast, nicht alles erklärt hast, das ist schon tough.
Und also ich meine, positiv und negativ, ne? Also gibt es auch viele Weingüter, die bei der Umstellung nicht verbessert worden sind.
Na klar. Es gibt also auch Weingüter, die waren früher cool und jetzt sind sie nicht mehr.
Genau.
Also Entschuldigung.
Gibt es leider auch große Namen, die so sind. Und das ist auch, was eine Sommelier wissen muss. Und ich verstehe auch, wenn viele Jungsommeliers sagen, okay, ja, ich will alles probieren, aber der einzige Weg ist, dass ich 16 Stunden am Tag in einem Sternrestaurant meinen Arsch aufreiße oder gebe ich Unmengen Geld dafür aus, privat. Aber die sind für viele beide keine gute Lösung. So, ich meine.
Es gibt aber auch Lokalitäten, wo man beides haben kann.
Ja.
Also wo man, das Mittelmaß meine ich, beides. Ja, ja. Sicher, du kannst auch irgendwo hingehen und viel Geld verdienen, dass du es ausgeben kannst und darfst viel probieren. Das gibt's ja.
Das gibt's auch.
Es gibt die Orte, man muss sie halt wählen, man muss sie halt machen.
Aber musst du erst mal finden und...
Wo man Platz muss sein, und frei sein.
So, ich meine, ich
habe... Du wärst auch nicht im Tantris gewesen, wenn die Paula nicht aufgehört hat.
Ja.
Hast du eh gesagt.
Ja gut, ich habe nur 7 Jahre verbracht und die hat 20.
Na eben, wenn sie nicht aufgehört hätte, hättest du dort keinen Platz gehabt.
Ja, aber ich sag nicht, dass ich halt von Tantris gegangen bin, weil irgendwie ich was Besseres wollte. Ein großer Teil von meiner Motivation war einfach, dass ich meine Geschichte auserzählt habe. Also ich habe mir alles gegeben.
Ja.
Alles gegeben. alles Mögliche getan. Ich habe die Weinkarte völlig verändert, den Keller selbst umgebaut. Ich habe die ganze Struktur von den Menüs auch völlig verändert, die Weinbegleitung richtig eingeführt. Also alles Mögliche, der Weinschule, alles Mögliche. Aber irgendwann mal ist es Schluss. Also es gibt nichts mehr zu machen. Dann ist es Zeit für die nächste Generation mit frischen Augen, mit ein bisschen frischer Wind, einfach da reinzukommen und dann das noch weiter pushen. Also einfach nur rumzueiern in den nächsten 10 Jahren hat mir keinen Spaß gemacht, weder keinen Sinn gemacht. So, ich meine, alles hat seine Zeit und das ist auch manchmal gut für den Laden, wenn einer geht und der Nächste die Chance gibt. Und ich bin froh, dass halt der Nico und Mathieu das Ding wirklich mega gemacht haben, nach mir super gemacht haben und zwei große auch Persönlichkeiten und dass die Legacy quasi dann weitergegangen ist, einfach im besten Weg. So, ja, mega. Also so muss es eigentlich sein, also meiner Meinung nach.
Ja.
Aber
Was sagst du zum neuen Du? Zum neuen Duett?
Ich hab noch nicht wirklich selbst erlebt, so schauen wir mal. Ich glaube, das ist alles, was auf Papier steht, ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite, man muss ja natürlich auch selbst erleben und schauen halt, wie die Show abliefern. Weil am Ende des Tages ist mir auch scheißegal, wie viel du weißt von die Hektar pro Hektoliter pro Hektar und
das
die
sind ja zwei. Drum ist es ja ein, drum sind es ja zwei. Drum sind es ja zwei.
Genau. Das ist mir wirklich.
Nein, es sind zwei, die Ilka und eben der Norris. Und ich glaube, du wirst mit Norris viel Freude haben, wenn du Entertainment haben möchtest.
Oh, das ist, I mean, ja.
Für einen Deutschen, das ist ein Deutscher und der hat so viel Fingerspitzengefühl.
Das ist mein Punkt. Es muss entertaining sein. Akademie ist eine Seite und das ist wichtig. Aber am Tisch ist es Showtime.
Ja, müssen wir uns mal anschauen. Geh mal in die Tantris-Bar.
Aber ich kenne der eine Kerl, der Junge, der ist doch im Sticks and Stones vorbeigekommen. So, ich habe ihn kennengelernt, aber ich habe die Dame noch nicht live erlebt. Ja. So, ja. Aber die muss wirklich gut sein. Und ich freue mich, weil Tantris ist von.
Du hast ja schon die vorigen Stationen ausgesprochen. Sie war ja lange beim Stefan Gass auch.
Ah ja, genau.
Das ist die Schule. Und der andere Unterhalter, der Norris, der. War er lang in der Chain?
Okay, genau.
Beim Tresovet.
Nein, ich freue mich. Also Tantris ist nach wie vor ein großartiges Restaurant und ich finde es einfach absolut Hammer. So freue mich, wenn es so weitergeht. Aber ja, ich mache mir einfach Sorge an die nächste Generation, die diese Preise von die größten Weine überhaupt nicht mehr leisten können. Und das ist.
Da brauchst du nicht über eine Generation reden. Das ist ja uns auch das Gleiche. Du willst es ja auch nicht leisten.
Ja, aber ich habe alle schon mal gesoffen.
Ja, genau. Aber das Problem ist, ich habe das letztens auch gesagt, wir reden da gerne über Burgunder-Weingüter, als würden wir irgendwie wissen, wie es schmeckt. Mm-mm. Und dann hast du Weingüter, wo du froh bist, wenn du Village trinken kannst.
Ja, genau.
Das Ortsweinkap, das wäre so, als würden wir nach Langenlois gehen und Bründelmeier gegen Jucic, Langenloiser, Grüne Veltliner vergleichen. Und das ist jetzt die Spitze.
Ja.
Und dann verstehen wir das Weingut. Das ist ja irre eigentlich.
Ja.
Also, weil das andere kannst du dir oder möchtest du dir nicht mehr leisten. Und dann trinkst du vielleicht eine Lage mal. Zweite Lage daneben ist ja quasi unmöglich.
Deswegen, es macht die ganze Generation kaputt.
Und denen ist halt wurscht. Den Weingütern ist es egal am Ende des Tages.
Genau, und das will ich aber dagegen arbeiten. Und deswegen mit dem Sunbox und mit dem, was wir im Sticks and Stones machen, wir machen das möglich wieder. Natürlich kostet ein Glas was, aber immerhin ist ein Glas statt eine Flasche. Und das ist quasi meine Mission, um Wein nochmal zu demokratisieren. Nach nicht nur die Preise, sondern diese fucking Allokationspolitik, dass man halt erstmal nach 10.000 Euro irgendeine Pulle, irgendwas Gescheites bekommen darf. Also hallo Kierdorf, das ist alles schlimmste Bullshit aufs Erde. Also sorry, aber sowas geht ja nicht mehr. Und das macht alles kaputt. Weil es ist nicht nur Geschäft und es ist nicht nur diese geizige, gierige, fucking, geldgeile Geschäftssache. Das ist halt, Wein ist halt
Emotion.
Kunst, aber es ist Emotion und eigentlich ist es auch Public Domain. Also eigentlich jeder soll den Recht auf eine geile Wein haben. Also nicht nur die halt Zehntausende von Euro ausgeben können. Und das ist.
Ja, ganz so geht's nicht, aber es wird sich irgendwie ausgehen, weil Romane Conti wird immer halt.
Nee, das ist ja klar. Also manche Dinge, also gut, also Rolexes werden auch nicht rabattiert, Bentleys werden auch nicht rabattiert, das verstehe ich ja auch. Aber das Leben besteht aus deutlich mehr als nur Romane Conti eigentlich.
Und also, Rolex und Bentley, da gibt es auch ein paar Autos dazwischen.
Ein paar, ja.
Und ein paar schöne, ein paar richtig schöne Autos dazwischen. Ja,
absolut. Und ich meine, wenn man Ed Sheeran natürlich kann gerne nur Romane Conti saufen, das tut er ja auch. Aber die normale Ersterbliche braucht auch mal so eine andere Wein. Und
wenn ich Ed Sheeran wäre, würde ich auch nur Romane Conti saufen wahrscheinlich, oder? Oder viel zumindest.
Aber ich nicht.
Nein, ich weiß nur, das ist eine Metapher, weil ich wahrscheinlich keine Ahnung habe. Ich würde wahrscheinlich was anderes trinken. Ich
finde es nicht spannend. Also nichts.
Nein, es gibt was anderes Tolles auch, meine ich. Ja.
Ich finde es einfach nicht so spannend.
Ja, aber die Leute wollen ja dann nichts Spannendes. Der möchte ja etwas, was ihm immer schmeckt.
Ja. Und tut das ja auch.
Und das tut er. Das, du ja, weißt, cool, was du kriegst.
Außer wenn diese Vollidioten, die da mit fucking jetzt 2019 Latage rumkaspallen und saufen. Also du weißt, wer ich meine.
Ich weiß nicht, wenn du meinst.
Nee, trink mal jetzt.
Aus der Flasche, ja.
Einfach. Das ist genau, was ich meine. Von Maul auf und rein. Aber ohne zu denken, ohne Scheiß zu geben, also einfach
und dann
nur
sagen,
so.
Und dann sagen, dass der Spätburgunder noch schmeckt wie Romane Conti.
Ja, genau.
Das ist der Punkt.
Genau. Und mir sagen, dass halt Ravano übergeholzte, langweilige Scheiße ist.
Okay.
Und ja, dass er eigentlich keinen Bock auf diese vertikale Verkostung auf Sylt morgen hat, aber fliegt er trotzdem hin, ja, halb besoffen und auf Tabletten, keine Ahnung. Und ich meine, nee, sorry, das ist auch kein Gefallen tun für die Branche. Das ist nicht, wie man wirklich sich benehmen soll. Und das ist nicht cool und es ist nicht lustig. Ist einfach blöd. Und I'm sorry, aber das ist auch nicht die richtige Zeichen für die nächste Generation. Also wir dürfen auch kein Banausen oder kein Langweiligen sein. Gibt's genügend langweilige Sommiers, verdammt mal. Fuck. Oh,
oh mein Gott.
Ja, aber
egal.
Ja, nee, also hey, ja, für mich.
Hey,
für mich,
Sticks and Stones.
Ja, Sticks and Stones. Ja, jetzt haben wir in London beste Weinbar der Welt gewonnen, gell? So, von World of Fine.
Habe ich gelesen, habe die Leni gut zusammengefasst, der Goldschatz.
Letztes Jahr beste Newcomer der Welt von Star Wine List.
Wann hast du es aufgesperrt?
Vor 2 Jahren.
2 Jahren.
27. Juli.
Wir sehen uns hoffentlich bald im Sticks and Stones.
Ja, also das ist Verkostungsparadies. 900 Weine glasweise, in jeder mögliche Jahrgang, aus jedem möglichen Format. Nur die geilste Scheiß, was ich kenne. Also mein flüssiges CV. Das heißt, ich habe nur Weine dort, die für mich im Leben was bedeuten. Mhm. Und nicht irgendwie so, oh, ich habe gehört, dass cool ist. Oder ich muss die Allokation haben. Das ist mir auch wieder Schmarrn. Es ist für mich alle Winzer, die ich liebe, die Länder, wo ich viel Zeit verbracht habe, wie die vierte Wein heute, was du im Glas hast. Du hast mir gesagt, es ist ein bisschen so angeteasert von der Prix Le Mans, eh?
Aber das ist Richtung Burgunder, voll für Chardonnay.
Was lustig ist.
Das ist kein Chardonnay, super.
Nee, Chardonnay doch.
Ja, sicher, nee, aber.
Ist schon burgundisch. Allerdings ist es ein Land, was mir ganz nah am Herzen liegt.
Südafrika.
Ist aber ein bisschen weiter weg. Und es ist Australien.
Wirklich Australien. Chardonnay, Australien.
Chardonnay. Aus Mornington Peninsula, südlich von Melbourne. 1:15 ungefähr. Diese Halbinsel, was so kühl ist, so kalt ist. Das ist halt, gibt's Pinguine im Weingarten. Also teilweise. Und es ist 10 Minutes by Tractor. Auch eine Kollege eben die ganze Wettbewerbe. Die haben ein geiles Restaurant, auch mega geiles Restaurant. Und der ist immer dabei, der Wettbewerber. Wir treffen uns in London und über in Wien, überall. Der lustige Kerl auch. Und die Weine sind Hammer. Und das ist der Chardonnay 2017 McCutcheon, glaube ich.
Geil.
Und die machen so geile. Alle denken, oh ja, Australien, es ist fett und holzig und alkoholisch und so. Na.
Ich bilde mir ein, dass ihm trotzdem die Spannung fehlt für ein so alte Weltwein, oder habe ich einfach zu wenig Ahnung?
Es ist neue Welt.
Es ist neue Welt. Es ist am Ende, du schmeckst neue Welt.
Ja.
Ist ja auch okay, wenn es neue Welt ist.
Ist okay. Du hast für jeden Wein einen bestimmten Anlass oder halt Möglichkeit. Und auch nicht beim jeder Moment ist Burgund richtig.
Ja.
Weiß oder rot. Also du hast Momente, wo du halt weniger Säure brauchst oder weniger Erdigkeit brauchst oder halt ein bisschen was gefälliger brauchst, bisschen mehr Fruchtigkeit dabei. Und dafür gibt's ja auch. Und die wollen auch kein Burgunder werden. Also die wissen, wer die sind. Und das ist halt so authentisch.
So wie du.
Ja, du.
Sehr authentisch.
Und wenn die Gäste sagen, ach, nee, Überseeweine, das braucht man nicht. Wir trinken deutsche Wein, wir sind in Deutschland.
Okay.
Und ich sag mal, naja, okay, gut. Aber ich bin leider auch importiert worden. Soll ich weg vom Tisch gehen jetzt oder wie?
Ja, ich verstehe deine Ansicht gerade voll.
Also, wie la différence gibt's eine Platz für alles eigentlich. Man muss nicht trinken, kann man aber ja.
Ja. Wie viel ist bei dir der Anteil von neuer Welt zur alter Welt?
Well, ja, ich habe ganz viele Zeit in Australien verbracht, also mehrere Januaren, wenn das Wetter hier beschissen ist natürlich. Und ich habe sehr gute Freunde dort und so. Und so, ja, Australien ist für mich ganz wichtig. Ich habe ganz viel aus Kalifornien und Australien auf die Karte, ganz, ganz viel.
Was also, heißt ganz viel? Was ist das für ein, wie kann man sich das vorstellen?
Allgemein, glaube ich, 400 Positionen oder mehr.
Von wie viel?
Ich weiß nicht mehr, 1003.
Okay, also 30% fast. 25-30%, ja.
Ja, würde ich schätzen.
Ja.
Ja. Das ist halt auch, wie gesagt, es ist meine Geschichte.
Deine Identität. Und es ist ja auch deine Weinkarte und es ist auch dein Laden.
Aber würde ich auch gerne oft mal sehen, dass halt die Sommeliers, die wirklich ein bisschen mehr Herzblut in den Karten stecken und dass die wirklich mehr Geschichte zeigen und nicht nur halt diese 0815 Dinge schreiben, aber halt sehen, hey, das bin ich, das ist meine Philosophie, das ist meine Herkunft und natürlich auch, klar, also muss auch zu der Küche passen, aber ich meine, ein bisschen mehr Charakter in den Weinkarten möchte ich gern sehen.
Es sind fast alle die gleichen Weine um.
Du, ist es gefühlt manchmal, wenn man in München rumguckt, dass halt du weißt ganz genau, wer die vier Händler sind, die die Karte so quasi schreiben. Und es ist eine Kombi aus die vier und das ist schon mal, kann man fast die Hälfte der Karte schon mal ohne anzuschauen, schon mal nennen, also was da drin ist.
Ja.
Na? Und ja, das finde ich ein bisschen schade.
Ja, weil sie doch, ja, das stimmt schon, du hast schon recht, es wird viel über Individualität gesprochen. Und dann hast du eigentlich so diese Bubble, die Bubble sein möchte, eigentlich all das Gleiche, ein bisschen
ja,
am Ende.
Ja.
Und das spricht auch nichts gegen die Qualität der Weine. Das sage ich ja gar nicht. Aber
und
man kann
jung
sich
und alles fast untrinkbar.
Ja, und alles doch das Gleiche.
Ja.
Ja. So, ich muss das Spiel jetzt nicht neu erfinden. Natürlich ist Ulysse Colour geil und Don Grelais ist auch geil, aber es sind halt überall die gleichen.
Ja, Nina,
und dann war nee.
Unsere Aufgabe als Sommeliers, es geht so viel um die Tiefe auch. Und halt wie im Museum zu arbeiten. Also wie kriegt man die ganzen Kunstwerke zusammen? Man muss die erstmal finden und dann halt da halt hinstellen und richtig einrahmen und auch ordentlich präsentieren. Also das ist die Aufgabe. Aber nur ein.
Aber wir sind schon auch die Bubble, das darfst du auch nicht vergessen. Du gehst in die Weinbars und hast oft die gleichen Karten. Der Gast sieht das ja nicht so.
Nee.
Der Gast sieht es ja anders. Da müssen wir aufpassen, weil.
Also wir
sehen es, ja, wir sind nur das 1% vom 1%. Wir
ja,
sind nicht, wir mit uns verdienen die nicht das Geld.
Ja, aber am liebsten Fall hast du auch den Respekt von den Kollegen und nicht nur von den Gästen, ja. Also eigentlich, das wäre schön, wenn das alles wird.
Ja.
Und ich meine,
da kommen wir wieder zurück zum Billy. Der Billy hat immer seine eigene Weinkarte. Billy Wagner.
Brutal lokal, außer die ganzen Weine, die aus überall kommen. Und verschifft worden sind.
Aber der hat immer die Weinkarte, da ist ganz eigene Weinkarte.
Ist eine super Karte.
Die ist eine super Karte, aber ganz auf eigenständig, so.
Ist es wirklich eine super Karte, muss man sagen, ja.
Ja.
Bisschen Widerspruch gegen Brutal Lokal, aber gut.
Natürlich, das ist jetzt wieder politisch. Jetzt wirst du politisch.
Ja, klar bin ich. Aber gut, auch die.
Aber Justin, wir müssen nicht über die anderen reden. Wir reden jetzt mal über meine Heimat und das ist Salzburg und da kommt auch dieses Bier her.
Geil.
Das kommt nämlich aus dem Stilgut Wildshut. Das ist ein Bier mit Champagnerhefen vergoren, Flaschen vergoren.
Geil.
Nicht von der Stiegelbrauerei direkt, sondern von der Familie Kiener, die das Stiegelgut Wildshut einfach sich erschaffen hat, wo selber Hopfen gezogen wird.
Sehr geil.
Wirklich ein tolles, ein erfrischendes Produkt.
Mhm. Ist klar, wenn ich halt aus Kanada komme, aber in den USA groß geworden bin, klar, da gibt's so viele verrückte Kleinbrauereien, ne? So viele, die sehr
abenteuerliche dafür gibt es keine vernünftigen Großen.
Well, gibt's nicht unbedingt der Reinheitsgebot. Natürlich, man darf deutlich mehr spielen, aber ja. Die Deutschen sagen, ja, aber ohne Reinheitsgebot, es wird nur irgendwie halb vergorene Pisse in den Tanken sein oder so. Und die ganzen Idioten saufen nur Budweiser und so. Nein, die Craft-Beer-Kultur dort ist ja wirklich brutal. Ja. Also keine säuft nur Budweiser. Also außer natürlich die, ja gut, Hillbillies. Rednecks, aber halt die wirklich vernünftig Bier machen, machen auch genau sowas und das wollte ich unbedingt zum Beispiel in einem Tantris haben, genauso eins, mit Champagner, Methode gemacht und alles und ich finde es unendlich spannend und super geil.
Sehr erfrischend, macht einfach so einen anderen Satz wieder.
Aber auch ein Widerspruch an halt Bayern oder halt Deutschland als so Bierkultur. Nee, ja, das ist Salzburg, aber
also Österreich, wir haben das Reinheitsgebot nicht.
Ich habe, stimmt, oder?
Wir haben es nicht.
Stimmt, ja. Aber ich habe versucht, jedes Jahr zum Wiesenzeit im Tantris eine alternative Bierbegleitung anzubieten.
Wäre nicht geil gewesen.
Mit ganz coole internationale Biers aus überall. Und es ist ja null gelaufen. Also
ja, aber ganz
Mal.
Ehrlich, wenn ich auf die Wiesen gehe, dann gehe ich Bier saufen und ich gehe ins Tantris, dass ich Wein trinken gehe.
Ja gut, aber wenn du auf die Wiesen gehst und säufst, dann bist du auch abends nicht im Tantris.
Nein, du machst ja andersrum im besten Fall.
Ja,
du genau. Gehst mittags ins Tantris und gehst abends auf die Wiesen.
Absolut.
Oder aber du gehst am Vortag auf die Wiesen und gehst am nächsten Tag ins Tantris oder andersrum. Aber das machen trotzdem, ja viele, Ich habe immer gehört jetzt gerade, dass diese Wiesenzeit im Tantris gar keine schlechte Zeit ist. Da ist richtig was los.
Ja, nee,
weil ja viele gute Leute auch nach München kommen, also die auch Geld ausgeben und gerne gut essen und trinken gehen. Die gehen auch auf die Wiesen und gehen auch gleichzeitig ins Tantris.
Ja.
Das klingt jetzt wie ein Widerspruch, ist es aber auch eigentlich gar nicht so, weil...
Nein, ich mag der Zeit auch, weil wir haben geile Touris, die einfach sagen, okay, gut, 2 Tage Bier reicht mir schon, jetzt mach was Gescheites. Ne?
Ja, genau. Also,
aber solche Dinge leider, die ist eine schwierige Verkauf in Deutschland. Die sind sehr... Weißt du, vor allem in München mit die ganze Biermafia da, also die ganze Immobilien.
Justin, bevor wir eine Hasstirade jetzt auf die Brauerei hier hetzen, muss ich den Podcast leider heute beenden. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich den Justin Leone mal kennenlernen darf, seine Weggeschichte, was dich so bewegt hat und warum es dich bewegt hat, inklusive Rückschläge. Ich glaube jetzt, wenn du Justin Leone kennenlernen willst, dann hörst du dir diesen Podcast an und im besten Fall besuchst du ihn in seinem Lokal in München und könnt ein Glas oder 10 Gläser oder 15 Gläser saufen, im positiven Sinne, oder trinken und verkosten.
Absolut.
Danke,
absolut.
Mein Lieber, danke, dass
alles,
du da warst.
Alles, was das Herz begehrt bei uns, ne? So.
So soll es sein. Zum Essen kriegt man auch was?
Wir haben auch geiles Essen.
Ja, super. Was kriegt man bei dir zum Essen?
Wir haben Pulpo, Maispoulade, Rindebacke.
Ja, super.
Alles Mögliche. Also auch geile Wurst-Tellern und Käse-Tellern und Sardinen und Kaviar. Und
das klingt doch fantastisch.
Ist einfach Genuss. Also alles, was geil ist halt in einem Lokal.
Wir sehen uns bald.
Jo,
Justin. Und wir hören uns bald wieder in 2 Wochen. Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie. Wahnsinn. Ich begrüße euch in 2 Wochen wieder aus dem Sovienna mit unseren Partnern Schaumweinkonter und Stiegelgut Wildshut. Bussi und Papa.
Ciao.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.